Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge von Teile der Lösung live. Und es ist mir auch heute wieder Freude und Ehre, euch und unseren Gast begrüßen zu dürfen. Das ist nämlich heute Laura Henriette Krimm, eine Visionärin und Pionierin auf dem Gebiet der Kindheitspädagogik. Und Laura hat sich zur Aufgabe gemacht, neue oder unsere Bildungseinrichtungen zu Orten des Glücks und der Zufriedenheit zu transformieren. Und das aber nicht nur für die Kinder, sondern eben auch für die Eltern und die Fachkräfte. Und mit ihrer Initiative 101 Visionen arbeitet sie unermüdlich daran, Krippen, Kindergärten und Schulen neu zu gestalten und das alles ohne auf politische Veränderungen warten zu müssen. Und in unserem Gespräch heute Abend werden wir tiefer in Lauras Philosophie, Methoden und Visionen eintauchen und wir werden entdecken, wie sie individuelle Herausforderungen angeht und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, um Bildungseinrichtungen in Leuchttürme der neuen Bildungswelt zu verwandeln. Also bleibt dran, das Gespräch könnte nicht nur eure Sicht auf Bildung erweitern, sondern auch eure Herzen für die Bildungsevolution öffnen. Laura, schön, dass du da bist.
Guten Abend. Wow, danke schön. Jetzt bin ich selber sehr gespannt auf unser Gespräch.
Freut mich. Erzähl doch mal, so frühe Bildungseinrichtungen oder für Kinder, es ist oft eine sehr, sehr prägende Zeit im Leben. Wir haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern. Gleich am Anfang, erzähl doch mal, welche spezifischen Aspekte deiner Arbeit du für die wichtigsten hältst, um langfristige positive Auswirkungen bei Kindern zu erzielen.
Ich glaube, der größte Aspekt ist direkt die pädagogischen Fachkräfte, die Menschen, die direkt mit den Kindern in Interaktion gehen. Da sind, ob das die Räumlichkeiten sind, die Rahmenbedingungen, die Zeit, das Material, das ist alles am Ende Nebensache, wenn die Menschen vor Ort tatsächlich mit Herz dabei sind, selber zufrieden sind, selber ja für sich ein gutes Fundament haben, auf dem sie arbeiten können oder mit dem sie arbeiten können. Das ist für mich so das A und O. Und deswegen, genau, sage ich auch immer, nicht nur für die Kinder müssen wir das dringend verändern, unser Bildungssystem, sondern eben auch speziell für die Fachkräfte.
Na, da hast du voll recht. Hast du da so eine kleine Geschichte, Anekdote, die du mal erzählen kannst, wo das so deutlich wird?
Ja, nicht unbedingt eine Anekdote, aber vielleicht auch eine Übung für alle, die gerade dabei sind oder auch im Nachhinein zuschauen. Das mache ich immer ganz gerne in meinen Inhouse-Schulungen, wenn wir selbst noch mal in unseren Erinnerungen kramen. Und vielleicht kommen wir bis in die Kita zurück, aber Schule würde schon vollkommen reichen. Kindergartenzeit ist ja dann meistens, wo man sich nicht mehr so ganz sicher ist, ist es meine Erinnerung oder ist es eine Erinnerung, die mir so oft erzählt wurde, dass ich glaube, es ist meine. Genau. Ja, aber Schulzeit, ich glaube, da haben wir alle noch sehr, sehr viele Erinnerungen und sehr prägende Erinnerungen auch. Und sich da eine einfach mal rauszupicken, gerne eine, die einem so als erstes ins Gedächtnis kommt. Und dann die Frage zu stellen, was hatte die Fachkraft damit zu tun? Also was war so das Drumherum? Und wie war die Stimmung vor Ort in den Räumlichkeiten? Was wurde da transportiert? Und auch bis heute, was hat die Fachkraft vielleicht tatsächlich für einen Einfluss auf meinen heutigen Weg? Und also ich selber nehme mich da ja auch nicht raus. Bei mir ist es leider eine negative Erfahrung. Ich freue mich immer sehr, wenn Leute dann sagen, nee, bei mir ist es was Positives, direkt was mir in den Kopf kommt. Bei mir ist es damals meine Englischlehrerin gewesen, die mir gesagt hat, ich werde nie besser als 4 in Englisch sein. Bis heute ist das eine Überzeugung, die ich tief, sehr, sehr tief in mir sitzen habe.
Aber du hast sogar keine Noten mehr heute.
Ja, richtig. Aber Englisch sprechen ist für mich trotzdem immer noch eine große Herausforderung. Und da denke ich so, ja, schade, was wäre aus mir geworden oder wie gerne würde ich vielleicht Englisch sprechen, wäre die Zeit da einfach positiv geprägt. Ja, aber genau, und ich glaube, das haben wir alle, negativ wie positiv. Also ich hoffe, dass auch sehr viel Positives dabei ist.
Ich habe mich viel mit Leuten unterhalten, auch diese Frage, die du da gerade gestellt hast, habe ich auch schon vielen, vielen Menschen gestellt und witzigerweise kommen wir dann auch oft auf den Punkt, entweder als Positives, und dann ist da so ein Lehrer oder eine Lehrerin so eine Mentorin gewesen, oder halt was Negatives. Und das lässt sich dann, gut, das kommt natürlich auf die Erinnerung drauf an, aber das ließ sich bei vielen, vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, auch auf so einen Satz runterbrechen.
Ja.
Und das ist so krass, wenn man überlegt, gut, das ist natürlich dann das Gedächtnis, was da auch so ein bisschen noch mit reinspielt, aber wenn man überlegt, wenn dieser eine Satz nicht gefallen wäre, was wäre dann? Also das geht im Positiven wie im Negativen.
Absolut. Und das ist so wichtig, dass Fachkräften das bewusst ist, also nicht nur Fachkräften, aber denen ganz besonders, weil sie eben in einem professionellen Rahmen tätig sind. Alles, was wir Kindern sagen, könnte ihre spätere innere Stimme werden. Positiv wie negativ.
Ja, dann ist es besser doch mit den Kindern eher positiv zu sprechen als negativ. Aber Perfektion gibt's ja nie, ne? Also man weiß ja nie, man redet den ganzen Tag so viel, was bleibt jetzt hängen, was bleibt nicht hängen. Da kann man sich jetzt auch nicht den Stress machen, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Man muss schon authentisch und integer sein. Aber dennoch ist es, also wie du sagst, ne, das ist absolut wichtig, da so dieses Professionelle auch mitzuhaben und das mitzudenken. Aber ja, du sagst ja, Fachkräfte, mit denen steht und fällt das ganze System und die aktuelle politische und soziale Landschaft beeinflusst ja demnach auch Bildungseinrichtungen erheblich. Was sind denn da so deine Beobachtungen auf gesellschaftlicher Ebene oder politischer Ebene und die Herausforderungen, die es mit sich bringt?
Ja, das Riesenthema, das ist ein großes Fass, was wir da öffnen können und können wahrscheinlich Stunden drüber sprechen. Aber um so mal die Grundpfeiler zu nennen, also gerade gesamtgesellschaftlich, ist eine ganz, ganz große Sorge, die ich habe. Oder was heißt Sorge, aber was, wo ich einfach ja sehr traurig eigentlich drauf blicke, ist, dass wir in Deutschland keine Lobby für Kinder haben. Also egal, um welche Entscheidungen es geht, Kinder werden nie mitgedacht.
Für die Lobbyisten,
ja, Mist, haben sie nicht gut nachgedacht, die Kids. Ja.
Taschengeld gut anlegen in Bitcoin und dann irgendwie in, naja, okay, jetzt sind wir weiter.
Und ja, dadurch werden Kinder in, also vielleicht in ganz, ganz kleinen Positionen werden sie mal mitgedacht. Ich denke jetzt gerade an den Jugendgemeinderat, wo ich als Jugendliche dann auch mal tätig werde. Es gibt kleine Aspekte, wo sie doch mal gehört werden. Aber in den meisten Fällen wird, wenn überhaupt Kinder mitgedacht werden, wird immer über sie gesprochen, aber nahezu nie mit ihnen. Und selbst Kindertagesstätten sind keine Orte für Kinder. Also eigentlich würden wir uns ja wünschen, wenn die da rumlaufen und es wirklich so deren Hut ist, ne? Wenn die da durch den Flur gehen und das alles für sich erobern und genau wissen, wo was ist. Und ja, es ist so deren Welt. Und das ist es aber leider nicht. Kinder müssen halt immer noch fragen, ob sie auch in der Schule, ob sie auf Toilette gehen dürfen oder wenn sie den Raum wechseln wollen, müssen sie den meisten Einrichtungen noch nachfragen.
Ob sie ihren Grundbedürfnissen nachgehen dürfen. Das ist ja eine totale Degradierung irgendwie.
Ja, und ich meine, auf der einen Seite kann ich es auch total nachvollziehen, weil dann ist ja auch immer die Frage von Aufsichtspflicht, je jünger die Kinder, desto schwieriger das zu gewährleisten. Aber auch das zeigt eben wieder, wenn die Räumlichkeiten nicht hergeben, dass ein Kind mal kurz über den Flur gehen kann, ab einem gewissen Alter, also wir reden jetzt nicht von denen, die gerade sich auf den Bauch drehen können und mit dem Krabbeln loslegen, aber wenn es 5-6-Jährigen mir nicht zutrauen können, dass die mal kurz über den Flur huschen können auf Toilette, dann stimmt mit den Räumlichkeiten was nicht. Dann müssen wir da dringend etwas tun. Und das ist wieder der Punkt. Kinder haben bei uns einfach echt keinen Raum, keine Lobby, keine Möglichkeit, irgendwie mitzuwirken. Sie werden halt ja immer abgestempelt und meistens stören sie. Das Typische ist ja auch dann im Restaurant, wenn da Kinder dann mal aufstehen und laut werden, sie stören halt immer.
Ja, voll. Das ist den Eltern dann meistens noch peinlicher als allen anderen irgendwie, ne? Aber ist auch, also in der Schule ist es ja dann auch so, wenn jetzt alle ihren Bedürfnissen nachgehen würde, da würde ja das Chaos ausbrechen. Also auf so viel Vielfalt und Flexibilität ist ja dieses Schulgefüge so gar nicht ausgelegt. Ich hatte spannenderweise, also ich habe einen Sohn, der ist 11, der ist auf der Freien Demokratischen Schule Capriole hier und ich hatte letztens auch ein Live mit der Freien Schule Nimmersatt. Und da haben wir auch spannende Sachen besprochen, dass es eigentlich ja die Räumlichkeiten im Prinzip von Erwachsenen für Kinder designt werden, im Grundsatz. Und da wäre es aber, also wäre ja schön, wenn die Kinder in diesem Gestaltungsprozess mehr Teil hätten, dass sie ihre eigenen Räume gestalten können, weil das ansonsten ist es ja irgendwie ein, ja weiß ich nicht, Fehldesign oder am Benutzer, an der Benutzerin vorbei. So, das ist
absolut. Ja, und vor allen Dingen wundern wir uns dann, warum Räumlichkeiten auch teilweise wieder kaputt gemacht werden oder wenn Dinge irgendwie gestaltet werden im Schulhof oder im Flur, dass die nicht lang halten. Wo ich denke, ja gut, Also man würde es mit Sicherheit anders wertschätzen, wenn ich selbst Hand anlegen durfte, wenn ich selbst mitarbeiten durfte, wenn ich mir überlegen durfte, was brauchen wir, was wollen wir hier, und dann würde ich es mit Sicherheit auch anders pflegen. Aber wenn es halt immer nur dahingestellt wird und man irgendwie so das Beste draus machen muss, ja, brauchen wir uns auch nicht wundern, dass es nicht so gut funktioniert. Ist genau wie mit Spielplätzen, auch Jugendliche. Ich laufe hier immer bei uns durch, also ich weiß jetzt auch nicht, irgend so ein Misch zwischen Dorf und Vorstadt sind wir hier. Wo ich auch denke, ja gut, und dann regen sich die Menschen auf, dass die Jugendlichen auf den Spielplätzen rumlungern. Ja, wo sollen sie denn sonst sein? Also ich finde, sie haben sich schon den besten Ort rausgesucht.
Stimmt. Ja, du sprichst oft davon, dass man nicht auf politische Veränderungen warten sollte, um die Bildungswelt zu verbessern, sondern irgendwie proaktiv, direkt Eigeninitiative und Engagement zeigen sollte. Wie motivierst du Menschen, die mit dir arbeiten, diese Initiative zu ergreifen, besonders halt in einem Umfeld, das oft durch so viel Widerstand gegen Veränderung gekennzeichnet ist?
Also das Schöne ist an meiner Zielgruppe, ich wurde nämlich letztens auch gefragt, weil doch immer noch einige pädagogische Fachkräfte der Meinung sind, ja, aber das ist doch nicht meine Aufgabe. Ich kann jetzt nicht mich auch noch darum kümmern. Man ist schon die ganze Zeit daran, nur noch Brände zu löschen. Das kann jetzt nicht auch noch meine Aufgabe sein. Und das kann ich absolut.
Haben Sie auch recht, ja, ne?
Ja, genau. Ein Stück weit haben Sie absolut recht. Mittlerweile bin ich der Meinung, es gehört zu unserer Profession. Wir wurden leider nicht dafür ausgebildet. Und ich glaube auch nicht, dass da die nächsten Jahre so viel zu kommen wird. Wir müssen es uns tatsächlich immer noch selber aneignen, aber es gehört ein Stück weit zu unserer Profession, damit wir als Anwälte und Anwältinnen für die Kinder agieren können. Mhm. Und das Schöne ist aber, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die kommen meistens und die agieren schon so. Also die sind schon ununterbrochen am Gucken, okay, wo gibt's Schlupflöcher, wo gibt's Graubereiche, wo kann ich reingehen, was kann ich im Kleinen schon verändern? Und die wirken schon ganz, ganz, ganz viel. Und das ist immer das Schönste, wenn die Leute dann zu mir kommen und die haben dann eher so die Thematiken mit, ich mache das alles schon im Kleinen, also in der Interaktion mit den Kindern läuft das. Und jetzt habe ich aber Kollege oder Kollegin XY sitzen, die eben trotzdem noch sagen, ja, aber haben wir doch schon immer so gemacht. Mhm. Oder es einfach nicht einsehen oder die Kraft auch teilweise nicht haben, jetzt noch 3 Jahre vor der Rente, da ihre komplette Pädagogik, die sie über Jahrzehnte ausgeübt haben, komplett über den Haufen zu werfen. Und das ist so gerade diese Gratwanderung, damit sie sich selber nicht ins Ausspielen, weil mittlerweile kommen tatsächlich die ersten Fachkräfte, die sagen, also wenn ich komme in die Teamsitzung und ich habe dann wieder eine Idee, was wir anders machen können, dann rollt die Hälfte mit den Augen. Mhm. Und das ist halt super gefährlich, wenn die Leute, die richtig Lust haben, die wirklich Lust dafür gehen, die auch Ideen haben, die viel mehr Ahnung in der Pädagogik haben als ich, weil die es wirklich tagtäglich tun. Ich bin ja mit den Kindern nur noch selten tatsächlich in Interaktion. Aber wenn die Fachkräfte sich dann in so eine Außenposition spielen, weil sie so viel Energie haben und die anderen eben nicht mitziehen können, dann ist es schwierig. Und das ist so ein bisschen meine Stellschraube, an der ich gerade versuche zu drehen und mit Kniffen zu gucken, okay, wie können wir euch da so ins Spiel bringen, dass die anderen auch wieder Lust bekommen und vor allen Dingen auch merken, meistens ist der Weg der sehr viel schönere. Der ist am Anfang anstrengend, weil wie du sagst, wenn jedes Kind seinen Bedürfnissen nachgeht, dann ist erstmal so, ja, das ist eine krasse Umstellung. Und trotzdem ist es auf jeden Fall langfristig und auch schon innerhalb der ersten Tage ist es der so viel schönere Weg.
Ja, klar, weil die Kinder dann auch viel entspannter auch sind, ne? Und das macht sich ja auch bemerkbar. In ganz vielen Schulen arbeiten die Kinder gegen die Lehrkräfte und die Lehrkräfte gegen die Kinder, obwohl das gar nicht sein müsste. Und beide sind so eigentlich unzufrieden mit dem Ort und eigentlich liegt's am System und dann lassen die das aneinander aus und das führt ja zu gar nichts irgendwie.
Ja.
So 90% der Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, also meine damaligen Schulfreunde und so, die sind Lehrkräfte geworden und von denen sind so um die 70% ultra unglücklich mit ihrem Job und das jetzt schon. Also die sind, keine Ahnung, vor 10 Jahren ins Referendariat gegangen und sind jetzt schon ausgebrannt, überfordert, haben keinen Bock auf die Eltern, denen tun die Kinder unglaublich leid, aber die haben irgendwie das Gefühl, sie können nichts machen. Am Anfang haben sie es versucht, Schlupflöcher zu finden, aber das ist alles so dermaßen anstrengend und geht alles noch in die private Zeit rein, wo sie sich dann engagieren müssen. Die sind jetzt schon am Kapitulieren und sich am Umgucken, ob sie nicht umschulen können oder in einen anderen Job. Das geht ja gar nicht. Wie soll das denn weitergehen? Das ist ja echt abgefahren. Wie bist du denn da drauf gekommen? Was hat dich denn zu der Entscheidung und gebracht, diesen Weg einzuschlagen? Gab es da ein spezielles Ereignis oder eine Leidenschaft?
Ja, ein Leiden, würde ich sagen. Damit hat's gestartet. Ich bin selbst Schulabbrecherin. Ich war in der Grundschule war ich super happy. Es war so eine süße kleine Dorfgrundschule mit 12 Kids, mit unfassbar tollen Lehrkräften. Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, denke ich mir wirklich, das war schön, das habe ich richtig genossen. Und da war ich auch richtig gut. Ich war ein enorm fleißiges Kind und dadurch war ich gut. Ich war nie gut, weil ich es einfach fand, sondern weil es mir einfach Spaß gemacht hat zu lernen. Also diese 4 Jahre in der Grundschule haben sie es echt geschafft, meine Lernfreude auf höchstem Niveau aufrechtzuerhalten. Demnach war ich sehr gut in der Grundschule und dann hieß es auch, ich soll doch aufs Gymnasium. Fand ich auch spitze, war ja eine Wertschätzung meiner Leistung. Im Nachhinein haben meine Eltern nicht gesagt, hätten wir es besser gelassen. Wäre eine andere Schule wahrscheinlich passender gewesen für mich. Ich habe mich da ziemlich lang durchgebissen und eigentlich mit dem ersten Tag war das wirklich nur noch ein Hinterherrennen, um irgendeinen Druck gerecht zu werden. Und das eigentlich Krasse ist, dass der Druck, der kam nicht von meinen Eltern. Er kam auch nur bedingt durch die Schule. Er kam am allermeisten von mir. Und das ging ja mehr oder weniger eine Zeit lang gut bis zur 10. Und dann in der 11. habe ich tatsächlich die Schule abgebrochen. Also es war dann, oder nach der 11., also ein Dreivierteljahr, bevor ich das Abi gemacht hätte. Meine Eltern haben mich extra noch auf Sprachreise nach Malta geschickt und lauter so gedöns, weil ich panische Angst hatte vor dem englischen mündlichen Abi und lauter so Sachen. Ja, und dann war wirklich ein Dreivierteljahr vorher, kam irgendjemand ums Eck mit, man kann ja auch die Fachhochschulreife eben über so einen zweiten Weg machen. Und dann dachte ich, perfekt, genau das mache ich. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe auch den Sinn nicht mehr gesehen in dem Ganzen. Und dann habe ich die Schule abgebrochen. Und das war für mich so, das war mein Startschuss zu sagen, das muss anders gehen. Es kann nicht sein, dass wir Kinder so verlieren und vor allen Dingen es nicht merken. Also es sind ja so viele Lehrkräfte zu mir gekommen und ich weiß noch, ein Lehrer, den hatte ich damals nicht mehr, aber den hatte ich, glaube 3 oder 4 Jahre in Deutsch, der kam zu mir und hat gesagt, Laura, bist du blöd, du kannst doch nicht gehen, du bist doch gut in der Schule. Wo ich halt echt gedacht habe, ja, und sie sehen wirklich nur eine super fleißige und scheinbar schlaue Schülerin, aber niemand hat gesehen, was dahinter gesteckt hat, dass ich am Wochenende eigentlich nur gelernt habe, dass ich abends nur gelernt habe und Hausaufgaben und all dieses, das hat niemand gesehen. Und ich denke, ja, das kann doch nicht sein, dass uns Kinder da echt oder Jugendliche dann da verloren gehen. Das ist, also die sind darauf angewiesen, dass sie ein Elternhaus haben, das sie auffängt. Ansonsten, und bei mir ist es ja noch gut gewesen. Also ich war ja gut in der Schule und hatte Freunde, also im Freundeskreis hat alles gepasst. Und trotzdem war das für mich, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Und ich bin froh, dass ich den Rückhalt hatte von meiner Familie, die gesagt hat, okay, dann such dir einen anderen Weg, wir gucken gemeinsam dafür. Aber wie viele Kinder haben das nicht? Wie viele Jugendliche gehen da durch und die verlieren wirklich ein Stück von sich selbst in diesem System? Und ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war in deiner Abschlussklasse. Wie viele wissen denn, wer sie sind, beziehungsweise was sie machen wollen, wenn sie aus der Schule rauskommen? Also im Kindergarten wissen das alle. Das ändert sich zwar auch alle 3 Wochen.
Da hätten wir endlich mal mehr Fachkräfte. Die meisten wollen Feuerwehrleute werden oder Astronautinnen und bei der Bahn arbeiten. Das wäre nicht schlecht.
Genau. Also es ändert sich zwar regelmäßig, aber die haben noch so eine klare Vision, wo es hingehen soll. Und ja, in der Schule ist das denen irgendwie, weiß auch nicht, haben wir es dann allen ausgeprügelt.
Ja. Ja, so diesen eigenen Kopf zu haben, das quasi vielleicht ausgeprügelt. Keine Ahnung. Also bei mir war die Schule, muss ich sagen, bin auch aufs Gymnasium gegangen, geschickt worden. Ich war jetzt nicht so ein pralle Schüler und ich habe mir immer irgendwie habe mich durchschlawenzelt. Also ich habe dann entdeckt, dass wenn ich in der Schule mich in AGs engagiere, dann brauche ich keine Hausaufgaben machen, dann muss ich auch nicht in Unterricht, dann kann ich eigentlich machen, was ich will. Also bin ich in alle AGs gegangen. Ja. Ich habe selber AGs gegründet, damit ich noch mehr AGs machen kann. Also ich war in der Film-AG, ich habe die Schülerlotsen der Schule geleitet, ich war in der Schul-Homepage aktiv, bei der Schülerzeitung aktiv, ich habe die Schülerausweise gedruckt und ich konnte bis zur 12. Klasse immer einfach gehen oder kommen, wann ich wollte. Ich habe nie Hausaufgaben gemacht und die Lehrer hatten mich immer so durchgewunken mit einer 4-. Bin auch zweimal sitzen geblieben, muss man sagen. Und dann ging es an die 12. Klasse und dann haben die Lehrer zu mir gesagt, entweder du machst jetzt mit, das ist jetzt Zentralabi, ne? Entweder du machst mit oder ist halt geht halt nicht. Da habe ich gesagt, nö, dann gehe ich. Höre ich nach der 12. Klasse aus und mach's genau wie du. Hab dann ein Jahr Praktikum hinten dran gehängt und hatte dann mein Fachabi, ohne überhaupt eine Prüfung schreiben zu müssen. Ja. Und habe mich da so durchschlawenzelt, aber ich hatte irgendwie hatte ich gute Freunde, ich hatte das Glück, weiß ich nicht, mir da Gedanken drüber zu machen. Dann bin ich nach Hamburg gegangen und habe 5 Jahre beim ZDF und ARD gearbeitet, weil ich richtig Bock auf Film hatte. Und habe mir da immer so meinen Weg durchgesucht. Das hat großes Glück, ansonsten wäre ich total eingegangen in der Schule. Wenn ich das
und
nicht.
Und wie cool. Weil das ist auch so diese, also so krass Schule aktuell ist, es ist immer noch ein Spiel. Und wenn wir die Spielregeln verstehen, dann geht's einigermaßen. Das habe ich als Jugendliche leider nicht, aber du scheinbar schon.
Unbewusst. Was du hast, ich habe es einfach ja, gemacht. Genau, ja.
Absolut, absolut. Und ich habe auch 3,5 Jahre als Schulbegleitung gearbeitet, also war im 1-zu-1-Setting mit 3 Kindern nacheinander in der Schule und habe somit die 6. Klasse auch 3-mal gemacht. Also einmal ich selber, einmal mit meinem 1. Begleitkind, einmal mit meinem 3. Begleitkind. Und das war so cool, weil denen habe ich auch gesagt, Leute, wir machen es anders, als ich damals durch die Schule gegangen bin. Und dann haben wir echt gesagt, ja genau, Roland Schreiber, viel gewinnt heißt das Spiel. Ja, im Prinzip wirklich. Und mit denen bin ich auch hin und habe, also ich hatte dann gerade bei meinem 3. Begleitkind, da hatte ich nicht nur ihn, das war so seine ganze Freundesgruppe, mit der ich eigentlich gearbeitet habe. Und das hat so viel Spaß gemacht, weil die waren eigentlich so die, ach, mit denen kannst du nicht arbeiten, die crashen jeden Unterricht, die machen doch nur Blödsinn. Und das waren wir eh schon immer die liebsten Kids, ob im Kindergarten oder bei den Großen.
Die
mit denen sonst keiner gerne arbeitet. Und dann hatte ich da die am Anfang 5 Jungs, später waren es dann 3 Jungs, mit denen ich intensiv gearbeitet habe. Und da habe ich auch gesagt, okay, lasst uns die Spielregeln rausarbeiten und wir gucken, wie wir es hinbekommen. Und dann sind es halt wirklich kleine Tricks, ne? Aber wie. Also eigentlich so schade, weil wie stark sie sich verändern konnten innerhalb von einem Jahr, also auch die Sicht der Lehrkräfte auf diese Kinder, die hat sich zum Teil komplett verändert, aber es war dafür nötig, dass eine erwachsene Person ununterbrochen da ist, das Ganze versucht einzuschätzen, zu regeln, dann noch Tipps gibt von wegen, naja, jetzt machen wir das schnell und dann fragst du mal nach einer Extraaufgabe, so schön am Anfang vom Schuljahr, wo es noch nicht so viel gibt, da fragen wir mal nach den Extraaufgaben, dann hatten die einen guten Eindruck, danach konnten die dann alles laufen lassen, so nach dem Motto. Das hat echt funktioniert und es war eigentlich so schade, weil ich habe sie eigentlich dazu getrieben, das System zu verarschen. Aber es hat halt auch echt gut funktioniert, muss man einfach sagen.
Hey, das gibt ja dann auch Selbstbewusstsein, wenn man merkt, da ist ein System, das ist einfach, also da komme ich nicht mit klar. Und ich finde selber, jetzt dann mit Begleitung von dir, aber ich finde einen Weg, wie ich das nutzbar mache, um das Beste draus zu machen. Mhm. Und das gibt ja unglaublich viel Selbstbewusstsein. Wenn du diese Erfahrung in der Kindheit machst, ist das so eine prägende Erfahrung, die du wahrscheinlich dein Leben lang mit dir rumträgst und denkst dir, okay, die Herausforderung nehme ich an und aus dem Problem mache ich ein Projekt und versuche irgendwie, versuche den Weg da durchzufinden. Das ist super wertvoll. Aber schade, dass wir tricksen müssen, um an diese Erfahrung ranzukommen.
Vielleicht kommen wir da irgendwann noch hin, dass wir nicht mehr tricksen müssen, aber ich meine, das muss man auch sagen, es gibt mittlerweile viele, viele tolle Fachkräfte, die es den Kindern da wirklich eine Türe öffnen, die auch anderes ermöglichen. Aber wie du schon sagst, das sind dann meistens die ich habe auch einige Freunde im Lehramtsstudium, beziehungsweise die jetzt fertig sind, bei denen hat es noch nicht mal 10 Jahre gedauert nach dem Ref, die sagen halt schon nach 2, 3 Jahren, eigentlich, ich habe keine Lust mehr auf das System.
Ja. Das sind dann oft auch sensible Menschen, die halt super empathisch sind, super einfühlungsfähig, denen die Kinder halt wirklich am Herzen liegen. Und wenn sie dann merken, sie kommen da an eine Mauer und kommen da gar nicht weiter und sehen halt so viele Kinder auch irgendwie da leiden und scheitern, dann bricht es denen das Herz. So, das ist ja natürlich auch eine traumatische Erfahrung. Es sind ja meistens auch junge Leute, die nach dem Studium dann ins Ref gehen, die richtig Bock haben. Die haben ja den Job gemacht, weil sie Bock drauf haben. Ja, das ist wirklich traurig. Ich habe für alle Fachkräfte da draußen habe ich ein kleines Quiz. Welcher Fachbegriff beschreibt die Theorie und Praxis des Unterrichtens, insbesondere die Auswahl und Organisation von Lerninhalten? Wenn ihr den Fachbegriff kennt, schreibt den in die Kommentare und dann könnt ihr einen Freifahrt-Selfcare gewinnen. Die erste Person, die die richtige Antwort in die Kommentare schreibt, gewinnt von mir einen kleinen Online-Kurs zum Thema Selfcare. Ich wiederhole die Frage nochmal. Welcher Fachbegriff beschreibt die Theorie und Praxis des Unterrichtens, insbesondere die Auswahl und Organisation von Lerninhalten? Ist nicht so schwierig, oder? Wenn man...
Ich bin jetzt mal gespannt, weil eben Kita ja dann doch noch mal anders ist als Schule. Da ist der Unterricht ja weniger im Fokus, eigentlich gar nicht im Fokus. Aber ich bin mal gespannt, was kommt. Haben sicher schon alle von gehört.
Ja, mit Sicherheit ist ein Wort, glaube ich. Das kennt man wenigstens von Bodo Wartke. Spätestens da beim Dachdeckerlied kommt's mit vor. Die Bedeutung von emotionaler Intelligenz in der Bildung, die würde ich gerne noch mal kurz mit dir beleuchten. Wie siehst du das?
Du meinst, wie wichtig ist, dass Kinder emotional intelligent gefördert sind, um gebildet zu sein, oder?
Und so ein bisschen, ja, und so ein bisschen die Verlagerung der Schwerpunkte von dem preußischen System der Bildung und alles auch dann irgendwie auf Abi getrimmt. Und jetzt so ein bisschen gehen die Kulturtechniken auch zurück, ne? Lesen, Schreiben, Rechnen, das ist alles sind Sachen, die KI in den nächsten Jahren, wenn die Kinder aus der Schule sind, dann ist das Sprachsteuerung, dann ist das, dann hast du einen Personal Assist Friend Roboter an der Seite. Ja. Ist jetzt ein bisschen futuristisch gedacht, aber also im Prinzip diese Fachgeschichten, die brauchst du ja dann so gar nicht mehr. Also diese speziellen Studien. Weniger wahrscheinlich, mehr dann die Handwerkerinnen und Pflegerinnen und so. Aber vor allem Menschen, die Sozialkompetenz haben. Das ist vor allem das, was wir brauchen, was es sehr, sehr dringend braucht in einer Welt, die auch durch die Digitalisierung mit Social Media und Populismus durchaus geprägt ist. Und also da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus. Was spielt emotionale Intelligenz in deiner Ansicht nach in der Bildung für eine Rolle?
Mit die größte, also emotionale, soziale Intelligenz, auch dieses Persönlichkeitsentwicklung, also wirklich die persönlichen Themen, damit steht und fällt für mich alles andere. Und ich finde das jetzt auch wieder, ich weiß es, ich habe es gar nicht mehr verfolgt tatsächlich, wie Bayern sich dazu entschieden hatte, aber die Reaktionen auf den PISA-Schock sind ja immer wieder interessant. Und eine davon war ja auch, naja gut, dann müssen wir Deutsch und Mathe erhöhen, also die Anzahl der Stunden in der Woche müssen wir erhöhen und dafür skippen wir, also legen wir, ich glaube Kunst und Musik war es dann, was dann zusammengelegt wurde, wo ich auch gedacht habe, ja, damit haben wir es halt so überhaupt gar nicht verstanden. Also es hat wirklich nochmal gezeigt, nee, genau das ja nicht. Also wenn wir, also PISA ist nochmal was anderes, dieser internationale Vergleich, wie sinnvoll der ist und in welcher Form der läuft, da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen, das sehe ich super kritisch.
Das überhaupt ist. Ne?
Ja. Also Kinder in, ich weiß nicht, was sind, ich glaube 6., 7. Klasse werden die in Mathe für die PISA geprüft, wo ich denke, da ist Liebeskummer und alles präsenter, aber definitiv nicht Mathematik. Und gut, die vergleichen wir jetzt mal da international. Also ich, ja, gut. Trotzdem finde ich es schön, ich freue mich immer, dass der PISA-Schock kommt, weil dann kommt so ein bisschen Bewegung in dieses System. Dann wird zumindest verstanden, es muss was gehen. Und
meldet sich auch die Bildungsministerin mal.
Genau.
Dann, sieht man ja sonst auch nicht.
dann werden teilweise sehr, sehr wilde Ideen gesponnen, aber es passiert einfach was. Und das war aber wieder so wirklich bildlich dafür, wo ich gedacht, nee, aber genau das nicht. Weil diese Fächer, dieses Musische, dieses Künstlerische, das sind ja noch die Fächer, wo wir in der Schule leider auch nicht vollumfänglich, aber doch zu einem sehr viel größeren Teil als in den anderen Fächern noch an diese Thematik rankommen. Und die kommen in der Schule so viel zu kurz und das ist so, so schade. Und mittlerweile zieht sich das wirklich bis in die Kitas rein, oder was heißt mittlerweile? Also ich höre ganz, ganz häufig den Satz, ja, aber in der Schule müssen sie das ja auch können. Oder in der Schule können sie das und das ja nicht mehr. Und eine Kollegin von mir, die Hanna Vasiliadis, die hat dazu so ein schönes Beispiel gebracht. Und zwar meinte sie, wenn wir wüssten, dass im September die Hungersnot kommt, dann würden wir ja jetzt anfangen, nochmal richtig zu schlemmen, Vorräte anzufassen. Wir würden uns richtig vollfressen, uns gut tun lassen, um dann ab September gut überstehen zu können. Aber wenn ab September eine emotionale Hungersnot droht und nichts anderes ist, unter Umständen die Schule, wie gesagt, nicht jede Schule, nicht jede Klasse, nicht jede Lehrkraft, aber doch leider immer noch zu einem großen Teil, dann wird das so akzeptiert, dass man sagt, naja gut, fangen wir halt jetzt schon damit an, diesen emotionalen Hunger zu fördern. Und das sind dann die Momente, wo eben auch in der Kita schon Dinge laufen, wo ich denke, ey, nee. Also nur weil 45 Minuten Rast in der Schule da sind, müssen unsere Vorschulkinder doch nicht jetzt hier jede Woche 5 Minuten länger auf dem Stuhl sitzen bleiben.
Minus und Minus ist Plus dann.
Ja, und genau, speziell eben bei diesem Thema emotionale und soziale Intelligenz. Also so je besser unsere Kids dort gestärkt sind, desto besser läuft der ganze Rest. Und wie du ja auch schon gesagt hast, also Wissen, gerade Allgemeinwissen und so. Ich meine, wir haben alle Smartphone in der Tasche. Wie schnell haben wir es abrufbar? Es ist wichtig, dass wir manche Dinge mal gehört haben, um dieses Wissen einordnen zu können, um damit umgehen zu können, um einzuschätzen, ist das richtig, was mir da erzählt wird oder nicht? Also gerade wenn ich an diverse TikTok-Trends denke.
Medienkompetenz wäre dann das Schlagwort da. Ne?
Ja, absolut, genau. Und dafür ist aber eben dieses Emotionale und Soziale und Personelle ist das Fundament für alles. Und aktuell kommt das halt absolut zu kurz und wird eher immer krasser, dass unsere Welt immer mehr von uns fordert. Also es war ja nie besser in den Schulen, das muss man mal vorweg sagen. Aber die Welt verlangt immer mehr von unseren Kindern und Jugendlichen ab. Also wie viele Krisen haben wir denn gerade ununterbrochen von allen Seiten? Auch familiäre Krisen, das ist was ganz anderes als noch vor ein paar Jahren. Also Scheidungsraten, also diese Sachen, das wird ja immer mehr.
Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass Kinder sehr oder Jugendliche sehr oder viel orientierungslos sind, auch durch diese ganzen Krisen, dass ihnen so wie der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Und da ist der einzige Ausweg, ist halt Methoden zu kennen, wie du halt stabil für dich selbst bist. Ne, diese Persönlichkeitsentwicklung und diese Zone Null des Ängste quasi das stabil zu bekommen als erstes, bevor man irgendwas im Außen machen will. Weil draußen tobt ein Sturm und wir sind auf hoher See und es ist die Gezeiten, die sind so wild und wir sind so eine Luftmatratze. Das ist in der Schule, wir werden so ein bisschen aufgepustet und dann so reingeworfen. Aber wir müssen ja ein Schiff sein im Prinzip, um den Wellen zu trotzen. Und dafür brauchen wir halt diese Sozialkompetenzen und die emotionale Intelligenz und eigene Stabilität. Wer bin ich? Was will ich? Was sind meine Bedürfnisse? Wie kann ich die kommunizieren? Wie kann ich Kompromisse finden? Wie komme ich an das ran, was ich erreichen will? Ja, und wie bleibe ich dabei irgendwie noch fair und nett?
Ja, und das Schöne dabei ist ja auch, dass Kinder da gar nicht so viel von uns lernen müssen, weil ich muss ehrlich sagen, ich kenne gar nicht so viele Erwachsene, die das gerade besser managen können mit sich selber in den aktuellen Zeiten. Also ich merke das selber, so dieser Weltschmerz, wie oft er mich dann doch überkommt und wo ich auch denke, ja, wie kriegen wir das alles gewuppt? Und Kinder und Jugendliche sind da meistens besser drin als wir. Wir trainieren es ihnen wieder ab, auf sich selbst zu hören. Und also in den meisten Fällen, Kinder und Jugendliche wissen sehr, sehr gut, was sie brauchen und sie wissen sehr gut zu unterscheiden, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Und wenn wir da manchmal vielleicht auch einfach uns ein Stückchen mehr zurücknehmen und nicht nur reinpacken in die Kinder und Jugendlichen, wäre mit Sicherheit schon viel getan.
Ja, die wollen ja auch mitgestalten. Die wollen ja kein Esel sein, den man einfach nur die ganze Zeit belädt und dann zum Losackern losschickt oder so, sondern die wollen wissen, warum. Warum ist das so? Und wenn ich verstehe, warum, dann habe ich da auch Bock mitzumachen. Mhm. So ist es. Also ich habe mit Fjalle, so heißt mein Sohn, der hat richtig Bock zu kochen auch, recht früh bekommen gehabt. Und das habe ich dann natürlich dann auch, fand ich mega nice. Und jetzt kocht er einmal in der Woche, kocht er für uns. Und macht das, deckt dann den Tisch und hat da richtig Spaß dran. Und freut sich da selber voll den Ast ab.
Mega.
Kinder einzubeziehen, statt sie irgendwie abzuschieben. Das finde ich mega relevant. Und dann nochmal kurz zu diesem, die Gehirnentwicklung ist ja auch wichtig, ne? Also du musst halt irgendwie beide Gehirnhälften trainieren und sie trainieren, dass sie so miteinander vernetzt sind. Vera F. Birkenbiel finde ich da großartige Arbeit, die sie da geleistet hat, Hirnforscherin, schon gestorben. Aber die hat viele Lernmodelle entwickelt und diese ganzen Logarithmen und das ganze Mathematik irgendwie, ich hatte das Gefühl, das hat auf jeden Fall die linke Gehirnhälfte, also die Logik von meinem Gehirn richtig gut trainiert und stimuliert. Und Musik und Kunst hat eben dann die rechte Gehirnhälfte, eher die Kreativität. Und das halt in Wechsel, dass die Gehirnhälften auch vernetzt werden miteinander, macht super Sinn, total geil. Aber geht halt auch anders als über Logarithmen. Ich habe Logarithmen nie in meinem Leben, also die Praxisanwendung fehlt mir total, ne? Also ich sehe den Sinn da drin, dass dadurch die Gehirnhälfte trainiert wird und das logische Denken trainiert wird, was ich super wichtig finde. Aber ich hätte es gerne mit was Praktischerem gehabt als, oder was ich besser greifen kann und verstehen kann und den Sinn darin da verstehen kann, als in der Theorie, dieses ganze Theorie. Ja, also die Praxis hat mir voll mega gefehlt irgendwie in der ganzen Zeit. Physik ist ein so geiles Thema, wenn du es halt verbindest mit was du wirklich irgendwie verstehen kannst und nicht nur irgendwelche Formeln da bekommst, Absolut. Die du auswendig lernen musst. Was sind das für ein...
Absolut. Das war so schlimm. Ich habe eben Kindheitspädagogik studiert mit Schwerpunkt auf Mathematik und Sport. Und es war auch wieder so witzig, weil ich meine, Kindheitspädagogik ist von 0 bis 12 definiert und dann hast du halt wieder dieses Domänenspezifische von wegen ja Sprache, Sport, Mathematik und so. Es war aber richtig toll, wir hatten so viele tolle Dozierende und in Mathematik saß ich wirklich da und das wurde dann mathematische Frühförderung meistens genannt. Und da hatten wir in einer unserer ersten Sitzungen, unsere zwei Dozierenden meinten, wir sollen doch mal, also sie haben ein paar Rechenaufgaben an die Tafel geschrieben und sollen die A ausrechnen, dann eine Geschichte dazu schreiben und dann noch ein Bild dazu malen. Oh, und bei 2 + 2, super easy, haben alle hinbekommen. Und dann ging das mit Mal, okay, auch noch in Ordnung, geteilt kriegen auch noch alle hin. Als es dann mit Bruch und Umkehrbruch langsam losging, da hast du schon gemerkt, so, oh, wird schwierig. Das ging dann bis hoch zu Integralen, wo alle da saßen, gesagt haben, also, wir haben es in Gruppenarbeiten noch hinbekommen, es teilweise auszurechnen, weil dann jeder so, war das nicht so? Und dann kam bei dem Nächsten wieder so der Gedanke und dann kam man zu einer Lösung. Aber eine Geschichte dazu zu schreiben oder ein Bild dazu zu machen, da waren wir alle komplett raus. Und das hat halt gezeigt, niemand von uns hat verstanden, was diese Rechnung soll. Keiner.
Ja.
Und das fand ich schon echt traurig, wo ich dachte, Mann, und ich dachte, ich war echt gut in Mathe, aber es ist nicht viel hängen geblieben, scheinbar.
Ja, voll. Vielleicht erübrigt sich das ja dann irgendwann mit der Technik. Wie gehst du denn mit Digitalisierung und Technologie um? Wie bringst du das in deine Konzepte mit ein, ohne die menschliche Interaktion, ohne dass die darunter leidet? Oder dass da gleich auch, weiß ich nicht, der Anspruch an Medienkompetenz schwingt ja da direkt auch gleich mit. Wie integrierst du das?
Tatsächlich ist es kaum Thema bei mir. Also ich arbeite ja noch sehr wenig mit Schulen. Es sind wirklich nur sehr vereinzelt Schulen, die bereit sind, mal vollen Fokus nur auf die Weiterentwicklung zu legen, weil das ist ja mein Thema und meistens haben Schulen dann schon sehr konkrete, fachspezifische Dinge, wo sie sich weiterentwickeln und ich habe es eben gerne vollumfänglich, deswegen sind Schulen sowieso weniger meine Kunden und Kundinnen. Und in Kitas ist es aktuell tatsächlich sehr selten Thema, weil da
haben die Kids
so viele... altersbedingt. Und weil so viele andere Themen, also da stimmt halt das Fundament so überhaupt gar nicht. Und da jetzt wirklich gerade erstmal angefangen wird, mit solchen Themen zu arbeiten und dann kommen wir irgendwann Stück für Stück hoffentlich zur Digitalisierung, weil ich finde, man kann es auch dort total toll nutzen und gar nicht nur im Umgang mit den Kindern, sondern auch Automatisierungen für Fachkräfte, damit da unsere Arbeit leichter wird. Aber auch das ist noch ein ganz weiter Ferne, dass wir da irgendwie hinkommen im Kita-Bereich.
Ja, gibt's ja immer mehr. Zapier ist so ein Tool. Ist irgendwie, keine Ahnung, 5000 verschiedene Anwendungen und Apps so integriert hat. Und du kannst da so What-If-Funktionen erstellen. Du kannst da so viel automatisieren und dir erleichtern, wo du vorher irgendwie die ganze Zeit Copy-Paste, stundenlang am Dokument Copy-Paste, kannst du irgendwie alles automatisieren. Das ist echt nice. Und wenn du da Zeit gewinnen kannst und kannst die dann in deine Weiterbildung reinstecken, um zufriedener als Lehrkraft zu werden und ausgeglichener und gleichzeitig auch besser für die Kids, gleichzeitig besser für die Eltern und für das System, dann ist ja nicht voll gewonnen. So. Ja, man muss immer wissen, wie man die Technologie dann nutzt, ne? Sie ist nicht per se schlecht, sondern sie ist halt da. Technische Evolution schreitet voran, die lässt sich nicht zurückdrehen. Da müssen wir mitgehen. Und wenn wir in Bildung arbeiten oder im Bildungsbereich arbeiten, müssen wir wahrscheinlich auch gedanklich 50 Jahre, 70 Jahre voraus sein, eigentlich.
Und aktuell sind wir Jahrhunderte zurück, leider.
Ja, dann ist es nicht so schwer, von den Jahrhunderten irgendwie 70 Jahre nur voraus sein. Das ist. Wie gehst denn du vor in deiner Arbeit? Wie konkret sind denn deine Schritte, auf einen Bildungsträger zuzugehen? Gehen die auf dich zu? Und wie kommt ihr dann in Kontakt? Wie sehen so die ersten Gespräche aus? Hast du da kannst du da so eine Geschichte erzählen, wie das so abläuft bei dir?
Also ich habe zwei Wege. Der eine ist über die pädagogischen Fachkräfte, die meistens im Gruppendienst sind und eventuell auch tatsächlich sich sehr alleine fühlen in ihrer Einrichtung, die wirklich sagen, ich bin da auf weiter Flur komplett alleine mit meiner Haltung, mit der Art Pädagogik, die ich leben möchte. Und mit denen arbeite ich vor allen Dingen, weil, wie du vorher auch schon gesagt hast, gibt es viele Leute, die sich jetzt umorientieren, komplett raus aus dem sozialen Bereich. Und das ist das Schlimmste für mich, was passieren kann, weil wir haben eh schon viel zu wenig Fachkräfte. Und wenn jetzt noch die speziell guten Fachkräfte gehen, dann kriegen wir es irgendwann. Genau. Und das ist so der eine Weg, mit dem ich arbeite. Und mit den Fachkräften, da gucke ich wirklich in ihrem Mikrokosmos. Was können sie tun? Was sind ihre Werte? Also was sind die Dinge, wo sie sagen, ohne das geht's überhaupt gar nicht? Das muss in meinem Alltag Teil davon sein. Und welche Dinge, das kann ich verkraften, wenn das mal nicht gegeben ist. Und da dann eben zu schauen, okay, wie können sie das in den einzelnen Situationen mit den Kindern machen? Und dann eben so wirklich in absoluten Mini-Steps Stück für Stück ins Team tragen. Und da ist halt Kommunikation ein riesengroßer Baustein. Ja, dieses Leuten nicht auf den Schlips treten und da wirklich sehr feinfühlig hinzukommen, um ins Gespräch zu gehen, um Vorbild zu sein, um zu sagen und zu zeigen, es geht anders. Und dieses Anders macht uns am Ende allen mehr Spaß. Auch den Menschen, die sagen, es haben wir aber schon immer so gemacht. Und was ist denn, wenn jetzt plötzlich alle auf meinen Schoß wollen. Auch diese Menschen, die können eben dann Stück für Stück einfach mal sehen, es geht anders, weil, und da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, das sind häufig Menschen, die haben tatsächlich noch keine anderen Erfahrungen gemacht. Und bei Eltern ist das was anderes, das ist völlig nachvollziehbar. Bei Fachkräften, naja gut, da ist es ihr Job, das zu reflektieren. Und trotzdem, auch in den aktuellen Ausbildungen und Studiengängen, ist das noch nicht gang und gäbe, dass wir auf dem neuesten Stand sind. Es gibt immer noch ganz, ganz viel Mist. Und da ist dann leider die Praxis für nötig. Und da müssen wir jetzt sagen, okay, wir können es noch nicht mal den einzelnen Leuten nur vorwerfen. Es sind so viele Faktoren, die dafür zuständig sind, dass sie nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft arbeiten. Und eben das da so ein bisschen dieses Feingefühl für zu bekommen, wie hole ich mir die Leute ins Boot, wie können wir als Team da wieder arbeiten. Das ist eben das, wie ich mit den pädagogischen Fachkräften arbeite. Und der zweite große Weg ist mit Leitungen und da habe ich jetzt gerade richtig Spaß. Da ist nämlich mein Gruppenprogramm Mission Kita gestartet Und da habe ich 3 Leitungen drin und da geht's wirklich ganz, ganz intensiv daran. Also da habe ich auch bei 2 Einrichtungen die kompletten Teams mit im Boot. Die begleite ich jetzt über 1,5 Jahr. Bei den einen gehe ich noch mit einer Inhouse-Schulung rein. Und das ist halt richtig cool, weil die Träger finanzieren es. Also das ist schon mal die eine Sache. Da kam dann die Leitung, ist drauf aufmerksam geworden, hat gesagt, hey, es muss sich was tun. Ich brauche aber Unterstützung. Ich kann das alleine nicht leisten. Und ich würde mir wünschen, dass jede Leitung sich traut, das zu sagen, weil das, was die Kita-Leitung gerade leisten, das ist nicht mehr Teil ihrer Jobbeschreibung. Das ist wirklich nur noch Brände löschen. Und die Weiterentwicklung ist eigentlich eine Stellenanzeige für sich, aber muss halt noch irgendwie nebenher laufen. Und dass sie da zumindest die Tools an die Hand bekommen, dass das zeiteffizient läuft, dass sie da nicht die ganz großen Fehler machen. Fehler dürfen passieren, aber dass sie nicht ihr Team unterwegs verlieren. Also so diese Sachen. Und das ist halt schön, weil mit denen arbeite ich jetzt ganz individuell an ihren Themen, aber halt eben dieses Effiziente. Wie funktionieren Veränderungsprozesse? Auf was müssen sie achten? Wie holen sie das Team mit rein? Und da bin ich jetzt noch ganz am Anfang. Ich bin da mal gespannt, wie das in dann 3-4 Monaten in den Einrichtungen aussieht. Aber das ist cool, weil die sich auch so gegenseitig pushen. Also wir hatten jetzt das erste Austauschtreffen und man merkt dann so richtig, okay, jetzt da wird schon Momentum aufgebaut. Die haben jetzt richtig Laune dafür, die nächsten 6 Monate aufzuräumen in ihrer Einrichtung.
Ja, das ist cool. Dann hast du es geschafft, ihnen die Potenziale so aufzuzeigen, dass sie sie verstanden haben und selber auch sehen und sich jetzt dahin auf den Weg machen und selber irgendwie ihr Warum geklärt haben und das auch das Wie und empowered sind jetzt da. Lust
voll. Das ist ein und schönes Moment. Das haben die halt schon, also das bringen die auch schon mit. Die wissen ganz genau, wohin sie wollen. Die haben meistens schon zig Ausbildungen hinter sich. Also fachlich sind die ausgebildet. Das ist ja unfassbar. Und ich bin eben nur noch mit den Tools. Also ich bin quasi so, die laufen ihren Marathon und ich bin die Person, die mit dem Auto nebenher fährt, Trinkflaschen reicht und den Snack irgendwie zwischendurch, dass die da ihr Tempo beibehalten können.
Bei so einer Begleitung ist es ja auch super hilfreich, jemanden von außen zu haben, der nicht aus dem eigenen Team ist, um unvoreingenommen zu sein gegenüber dem, was die Person sagt. Das ist auf jeden Fall nochmal eine Rolle oder das braucht diese Rolle. Nur so, glaube ich, kann das wirklich dann auch fruchtbar sein, wenn das jemand von außen dann ist. Gut, es gibt auch andere Teams, die kriegen das von innen auch hin, aber ich glaube so im Operativen ganz allgemein oft ein ziemlich. Hast du ein Projekt, wo du, was du in den letzten Jahren gemacht hast, wo du sagst, oh, da bin ich mega stolz drauf, das klappte wie am Schnürchen, hat mich mega erfüllt?
Das ist tatsächlich meine Akademie-Herzreise. Also das, was ich zuerst meinte mit den pädagogischen Fachkräften, mit denen ich da arbeite, da habe ich jetzt insgesamt, waren es zwischen 15 und 20 Leute, also in 3 Runden, die da dabei waren. Und das war einfach schön, weil die begleite ich über 5 Monate, also 16 Termine haben wir in dieser Zeit. Und das ist jedes Mal, wenn ich dann die letzte Session mit denen habe, da bin ich dann schon so ein bisschen wehmütig und tue mich schwer, sie dann da irgendwie weiterziehen zu lassen. Und darauf bin ich schon extrem stolz und das erfüllt mich auch jedes Mal, wenn ich diese Menschen wiedersehe, weil das ist halt zu sehen, wie in denen etwas wächst. Also den Samen, den setze ich ja nicht. Damit kommen die ja zu mir. Die haben dieses Pflänzchen schon in sich. Ansonsten würden die den Weg zu mir nicht suchen und das Investment auch nicht tätigen. Und dann aber zu sehen, wie dieser Samen wächst und teilweise, wie diese Menschen über sich hinaus wachsen. Also ich habe da speziell einzelne Menschen im Kopf, wo ich denke, mit denen bin ich auch immer noch sehr im Austausch und weiß, da werden noch Projekte, gemeinsame Projekte kommen. Und was die einfach in der Zeit geschaffen haben, das ist so schön, weil es ist nicht nur so toll, dass sie das für sich geschafft haben und da wieder so in ihre Kraft gekommen sind. Und das ist halt bei pädagogischen Fachkräften, ist es A und O, wie es dir geht. An den Tagen, wo es dir richtig gut geht, da kannst du leisten, da kannst du alles geben für die Kinder, da kannst du Wutanfälle begleiten, eins nach dem anderen. Und wenn es dir selbst nicht gut geht, dann rutschen dir Dinge raus, wo du auch denkst, klar, nee, wollte ich nicht sagen, aber
über jedem Mensch im Alltag.
Richtig, ganz genau, ja.
Das ist das Leben mal.
Und aber wenn die Menschen dann eben selber in diese Kraft reinkommen und das dann halt auch einfach, du merkst so richtig, die haben dieses Leuchten und das tragen die jetzt raus. Damit werden die so viele Samen bei Kindern setzen. Das ist schon echt schön.
Nice, ja. So schönen Multiplikatoren. mäßig unterwegs zu sein. Jetzt haben wir über die Kinder gesprochen, wir haben über die Lehrkräfte gesprochen. Jetzt lass uns nochmal auf die Eltern zu sprechen kommen, weil die Rolle der Eltern ist ja in der Entwicklung eines Kindes auch nicht zu unterschätzen. Unbestreitbar wichtig. Wie beziehst du die Eltern aktiv in diesen Bildungsprozess der Kinder ein? Was machst du da für Aufklärungsarbeit oder an welche für Herausforderungen stößt du da? Und wie gehst du damit um?
Tatsächlich habe ich direkt so gut wie gar keinen Kontakt mit Eltern. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal bei einem Elternabend oder ähnlichem dabei sein darf. Aber aktuell noch nicht. Ich habe jetzt gerade aktuell den Weg über die Fachkräfte, dass ich da...
Also indirekt über Bande gespielt.
Ja, genau. Ja. Schlichtweg, weil wir im Austausch sind darüber, wie sie Eltern mit ins Boot holen können, weil leider immer noch viel Frust da ist und viel Fachkräfte gegen Kinder arbeiten. Und ich habe das selbst erlebt, als ich in der Kita angefangen habe, war meine erste Erfahrung mit Eltern auch genau diese, weil meine damalige Leitung auch gemeint hat, ja, das kannst du doch so nicht mit dir machen lassen, da musst du klare Kante zeigen und ähnliches. Und es ging gegen alles. Es hat mir so widerstrebt und trotzdem habe ich es getan, weil ich dachte, naja gut, ich bin hier frisch aus der Ausbildung raus, ich habe ja keine Ahnung von nichts und wenn die Leitung mit viel Berufserfahrung sagt, ich muss es so machen, muss ich es scheinbar so machen, habe das dann getan und das hat sich so schnell verhärtet, es wurde so schnell unangenehm, es war wirklich dieser Kampf zwischen Eltern und mir oder ja mir als Fachkraft. Und nach 3 Wochen habe ich das dann aufgelöst und einfach, indem ich hin bin, habe gesagt, hey, wir hatten echt einen schlechten Start, können wir bitte nochmal von vorne loslegen? Und danach war das halt so eine schöne Zusammenarbeit. Also das war wirklich so dieses, hey, wir haben doch das gleiche Ziel. Also wir wollen, richtig, wir wollen beide nur das Beste für ihr Kind. Und das war dann auch so, also für mich war das so ein prägendes Erlebnis, weil ich habe dann in diesem Gespräch, nachdem ich gesagt habe, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, bitte lass uns dann nochmal auf Augenhöhe begegnen. In dem Moment habe ich ihr die Türe geöffnet und sie hat einfach mal erzählt, was sie eigentlich wollte. Und dann kam raus, sie wollte einfach nur die Meinung einer Fachkraft, ob ich glaube, dass ihr Kind nächstes Jahr eingeschult werden kann oder ob ich glaube, dass sie ihr Kind überschätzt. Und dann dachte ich auch, also uns ging es wirklich...
Missverständnis, ne?
Ja.
Und dann Konflikt.
Und danach, die Zusammenarbeit war so schön. Und das ist das, was ich den Fachkräften da echt noch mehr versuche, wieder reinzuholen. Weil leider hat sich das so in den letzten Jahren echt hochgeschaukelt. Durch die Pandemie schon bedingt.
Auf jeden Fall. Ja.
Ja, und da jetzt wieder hinzukommen, dass wir ein Miteinander haben, dass wir am Ende alle nur das Beste für die Kinder wollen, dass wir alle einen extremen Rucksack haben, den wir mitschleppen, dass wir alle sehr, sehr gefordert sind und da irgendwie diesen Zwischenweg finden. Und das ist so das, wo ich gerne begleite, wo es auch echt Spaß macht, da diesen Perspektivwechsel oder dass die Fachkräfte diesen Perspektivwechsel wieder einnehmen können. Und was ich jetzt, die Grenze, an die ich jetzt mittlerweile stoße, ist, das sind jetzt die ersten Kitas, von denen ich höre, dass Eltern ihre Kinder abmelden, weil sie wirklich geschafft haben, bedürfnisorientiert zu arbeiten. Also dieses ganze Team ist jetzt wirklich dabei und wo sie sagen, ja, endlich, wir haben den Rahmen, wo Kinder wirklich sein können. Und da dachte ich immer so, wenn das ja der Fall ist, dann kann ich ja einen Haken hinten dran setzen. So, dann ist diese eine Kita super, da läuft, das kann man jetzt laufen lassen. Ist aber halt nicht so, wer hätte es gedacht. Weil das jetzt der Punkt ist, wo dann die Eltern sagen, Moment mal, also hier kann mein Kind jetzt alles entscheiden, darf das jetzt im Winter ohne Jacke nach draußen gehen, also die dann plötzlich selber...
Ja, und vor allem, wenn das dann nach Hause kommt, will das ja auch. Wie anstrengend ist das denn?
Exakt das. Und das ist ja auch nur auf Unsicherheit der Eltern. Und ich meine eben, was haben die Eltern für Referenzen, wenn sie es selbst in ihrer Kindheit, Jugend nie anders erfahren haben, dann ist das zu viel verlangt, dass sie als Nicht-Fachkräfte das so reflektieren können. Und das ist jetzt mittlerweile der Punkt, wo ich denke, okay, wenn wir bis dorthin gekommen sind, da müssen wir nochmal viel mehr in die Aufklärungsarbeit und viel mehr die Eltern, am besten schon viel früher, mit ins Boot holen. Und ja, das sind dann so die nächsten Schritte mit den Eltern. Aber einfach wirklich dieses... ja, wieder zusammenkommen und merken, wir uns geht's allen um das Gleiche und da wieder wärmer im Miteinander zu werden. Das ist so ein bisschen der große Punkt bei den Eltern oder Familien.
Ja, Ja, leichter gesagt als getan. Ne?
Ja, da durchaus.
Braucht halt Leute wie dich, die das dann auch machen und da irgendwie Begleitung und Anleitung geben und Tipps und Tricks und viel Geduld und warme Worte und auch mal sich entschuldigen und Fehler zugeben. Das ist ja oft auch so eine Sache in unserer Gesellschaft. Ja. Also nicht unbedingt gerade eine Stärke von uns ist, würde ich mal sagen.
Vor allen Dingen nicht von den Erwachsenen gegenüber Kindern.
Ja, oder Erwachsenen gegenüber Erwachsenen. Also wenn beide wissen, wie es besser geht, das ist ja dann auch oft. Ne? Als Eltern denkst du, ich kenne mein Kind, egal was mir jemand anders erzählt, ich weiß halt besser. So, das ist ja auch schon zwischen Eltern, ist das ja auch schon, entsteht das ja auch schon. Das ist gar nicht so einfach. Ist auf jeden Fall etwas, das ist immer bei emotionalen Themen oder wo man selber irgendwie emotional betroffen ist, reagiert man immer noch mal anders und ein bisschen unentspannter tendenziell als bei irgendwas, was halt weiter weg ist, ne? Und dann kann sich das sehr schnell aufladen. Und wenn sich das auflädt, kann das, wenn das nicht richtig besprochen wird, kann sich das festbeißen. Und wenn sich das festbeißt, lädt sich das weiter auf. Und am Ende ist es so, am Ende muss es das Kind ausbaden. Es wirkt sich im Prinzip, Scheiße fließt immer nach unten. Und in dieser Nahrungskette von unserem Bildungssystem steht das Kind halt immer ganz unten. Das heißt, alle, die drüber sind und irgendwie in Interaktion mit sind, müssen sich ein bisschen zurücknehmen, damit da unten nicht so viel Scheiße ankommt.
Ja, das ist sehr gut verbildlicht. Ja.
Erfolgsmessung ist ja auch nochmal so ein spannendes Ding. Wenn wir jetzt mehr auf emotionale Intelligenz, auf bedürfnisorientierte Kommunikation, auf mehr Freiheiten für das Kind und Gestaltungsfreiheiten eingehen, dann kommen wir ja zwangsläufig auch zu dem Ding, dass manche Sachen einfach vielleicht nicht mehr bewertet werden können. Also Kunst zu bewerten oder Musik zu bewerten ist ja eh schon mehr Banane als Mathematik zu bewerten. Aber tendenziell schürt ja dieses Bewertungssystem, ist ja jetzt nicht unbedingt ein super empowerndes Moment für ein Kind. Also du bist in Konkurrenz mit deinen Mitschülern, mit deinen Freunden und dann wirst du auf einer Skala von 1 bis 6 oder von 1 bis 12 wirst du bewertet von jemandem, wo du gar nicht weißt, hat die Person das wirklich drauf? Kann die mich da jetzt wirklich bewerten? Und wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Also das ist zu einfach für so ein komplexes Thema. Hast du da eine Idee, wie man das evolutionieren kann? Wie kann man gut Erfolg messen in der Bildung? Kann man das überhaupt? Das wäre jetzt die Frage.
Naja, ich überlege mir gerade, wie wir es denn bei uns Erwachsenen tun, also jetzt in Bewerbungsprozessen, jetzt gerade auch für Fachkräfte in Kitas, in Schulen, die haben ja nochmal ein anderes System, aber jetzt für Kitas, wenn sich da Fachkräfte bewerben, dann, also ich habe auch Bewerbungen gesichtet damals in der Schulbegleitung, ich war Teil des Bereichsleitungsteams, da waren wir zu viert, teilweise zu fünft und ich habe auch Bewerbungen gesichtet und ich habe nie aufs Zeugnis geguckt, weil ich mir wirklich egal was für Zeugnisse da drin waren, ob die frisch aus der Ausbildung rausgekommen sind oder was auch immer. Es war halt manchmal so Neugierde halber, so ach, interessiert mich schon mal, was da gerade so wieder alles rumfliegt an Zahlen, aber nie, weil ich gedacht habe, ich weiß dann irgendetwas über die Person oder kann sie in irgendeiner Art und Weise einschätzen. Ich muss selbst auch Noten geben als Dozentin im Fach Sport oder was Sport klingt immer so, aber Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche, das ist so mein Thema mit denen, bei Jugend- und HeimerzieherInnen und ich könnte jedes Mal kotzen, wenn ich Noten einreichen muss. Es ist nur ätzend. Es ist null repräsentativ. Es sagt nichts, aber auch gar nichts über diese Menschen auf. Es ist, wie du sagst, es ist eine absolute Momentaufnahme. Ja. Es ist ganz, ganz viel Bauchgefühl dabei. Ich merke das selber. Es ist tagesformabhängig, wenn die mir ihre Ausarbeitung, ich sag mittlerweile, ihr müsst mir eine Ausarbeitung schicken, weil ansonsten ist es ja völlig aus der Luft gegriffen. Also sonst kann ich es gar nicht mehr mit mir vereinbaren, euch irgendwas zu geben. So habe ich wenigstens einen Raster, wo ich den jetzt ankreuze, das ist so und dann gebe ich denen am Ende auch eine DIN A4-Seite, meistens mehr, mit meinen Gedanken mit und dann kriegen die da irgendeine Note. Bin auch immer im Austausch mit denen, ich schreibe denen immer eine Mail, das und das ist deine Note, das reiche ich ein, passt das für dich, melde dich rück, krieg mal meistens keine Rückmeldung und dann denke ich, okay, dann scheint es in Ordnung zu sein. Aber auch da merke ich, wenn ich das manchmal sonntagabends dann noch mache, dann kommt da ein anderes Gefühl raus, eine andere Note, als wenn ich das an einem Dienstagmittag mache, wo ich gerade Mittag gegessen habe und vielleicht nur einen Mittagsschlaf. Und das ist halt so. Und ich meine, im Bewerbungsprozess, woran machen wir es denn dort fest? Da sind es doch eigentlich, mit was für Themen hat sich diese Person beschäftigt? Welche Fortbildungen hat sie belegt? Welche Einrichtungen hat sie besucht? Welche Tätigkeiten hat sie dort gemacht? Welche kleinen Bereiche hat sie sowas wie die Vorschule übernommen? Hat sie die Kooperation mit der Grundschule übernommen oder so? Das sind doch eigentlich die Sachen, wo ich dann sagen kann, cool, die hat die und die Erfahrung, das passt doch perfekt zu uns, da können wir noch was von lernen. Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist und ich weiß auch nicht, ob wir da irgendwann hinkommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir tatsächlich projektbasiert arbeiten und die Kinder oder dann quasi das Zeugnis einfach nur das ist, dass man sieht, hey, die und die Projekte haben sie gemacht, das und das ist in der Zeit entstanden, die haben kooperiert mit Firma XY oder der Schreinerei ums Eck, keine Ahnung. Das sollte doch viel, viel mehr aussagen, wenn dann nachher ein Kind irgendwie 6 Projekte hat mit irgendwelchen Naturschutzprojekten und dann weiß ich doch ungefähr oder dann kann ich doch viel besser einschätzen, was da für ein Mensch dahinter steckt. Genauso wie wenn ich da jemand habe, der irgendwie immer dieses Thema Innovation, Technik oder sowas ist. Oder Menschen, die in soziale Einrichtungen gehen, die immer in diesem Miteinander sind. Das sagt schon so viel mehr über die Leute aus. Also ob das jetzt das perfekte Mittel ist, um irgendwie da was herauszufinden, weiß ich nicht. Aber am Ende brauchen wir ein Zeugnis nur, damit sie in die Ausbildung kommen. Also das ist ja auch das, wo ich gedacht habe, meine Güte, was habe ich mir für einen Stress für diesen blöden Schulabschluss gemacht? Den hat man sich genau einmal angeguckt, nachdem ich fürs Studium zugelassen war, hat es niemanden halt mehr Studium, interessiert. Ne?
Das ist nur der NC für Studium, weil Ausbildung kannst du ja ohne machen. Und du kannst auch an vielen Hochschulen oder so kannst du auch ohne NC, kommt auf die Bildungswege an. Du brauchst es nur für den NC. Und nur für diese NC-fähigen Studiengänge haben wir dieses ganze Benotungssystem. Was für ein Quatsch ist das denn?
Ja, und das ist es halt, wo ich denke, also das ist ja jetzt nicht, weil ich habe dann häufig die Diskussion, ja, aber im Sport machen wir es ja auch. Da ist ja auch dieser Wettkampf. Ja, das ist was anderes, da gebe ich mich freiwillig rein. Aber dieses, ich bin einfach nur Mensch, also die kommen und die, ganz ehrlich, die Armen, die 8 Stunden in der Schule sein müssen und alles wird bewertet. Also mich hat das teilweise schon gestresst, wenn ich als Schulbegleitung dort war und ich gesehen habe, was mein Begleitkind demnächst abliefern muss. Ich habe richtig selber gespürt, so, boah ey, die nächsten 3 Wochen, die werden ja nur ätzend. Und das haben die Kinder ununterbrochen, wie du sagst, für was denn? Also was ist dann nachher die Einschätzung? Und ich glaube, da wäre es sehr viel repräsentativer, wenn die Bäckerei ums Eck sehen würde, ach cool, das war scheinbar schon immer ihr Thema, dann dürfte das ja passen. Dann laden wir die Person einfach mal ein und lernen sie persönlich kennen. In einer Stunde Gespräch lernen wir sie immer noch besser kennen als über so ein völlig dämliches Zahlenraster.
Ja, dann wäre es doch wirklich geil, wenn die Schule dafür da wäre, den Kindern Hilfestellung zu leisten, dass sie selber rauskriegen, was sie nach der Schule machen wollen als erstes. Und wenn sie dann sich aussuchen könnten, ich möchte in diesen Fächern benotet werden, weil ich will dahin. Ich will zum Beispiel einen Studiengang mit NC und dann will ich diese Benotung. Oder ich will Feuerwehrfrau werden, dann will ich die Benotung in Sport und alles, was mit irgendwie Physik vielleicht zu tun hat oder so. Sondern ich will da direkt hin. Bei einer Schreinerin würde ich dann sagen, okay, das ist Mathematik und Kunst oder ähnliches. Das sind dann die Sachen. Und da möchte ich dann vielleicht auch benotet werden, weil da kommt es mir dann auch wirklich drauf an, gut zu sein.
Ja.
Und dann kann halt auch die Person, wo du dich bewirbst, sehen, aha, die hat sich also in der Schule voll ausgerichtet auf das, was sie jetzt machen will. Das heißt, sie will das machen, sie hat da viel investiert für, sie sieht den eigenen Grund dafür. Und deswegen wird sie das auch machen, wird es nicht nach einem halben Jahr wieder abbrechen. Und sie wird das wahrscheinlich gut machen, weil sie sich die letzten 12 Jahre halt schon voll darauf vorbereitet hat.
Ja. Das und selbst da,
auch nice.
Und selbst da bräuchten wir vielleicht noch nicht mal Noten, sondern einfach nur dieses Bestehen, nicht bestehen. Und ich kann den Test halt so oft machen, also wahrscheinlich sogar so oft, wie ich will, weil an sich ist es ja egal. Wenn ich ihn einmal bestehe, dann habe ich, also davor kann ich ja 25 Mal scheitern. Ja. Habe, also ob das jetzt der Marathon ist oder was auch immer, aber dann habe ich einfach ununterbrochen ja an meinen Fehlern gearbeitet. Ja. Ich habe mich ja selber reflektiert. Ich habe geschaut, woran liegt's denn, und habe mich noch besser und noch besser gemacht. Ja.
Am Ende ist es nur für einen selber. Dann sollte man es auch so machen können, wie man es selber will eigentlich, ne? Ja, hast völlig recht. Ah, da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Finanzierung, das ist ja oft auch eine große Herausforderung für Bildungsinitiativen. Wie gehst du das an? Was spielt das für eine Rolle? Was spielt Förderung und Spenden für eine Rolle? Und wie sieht das bei dir aus?
Ich möchte mich immer mehr mit dem Thema Förderung beschäftigen, drück mich aber ein bisschen drum, weil ich hätte es gerne so, dass die Leute sich bei mir irgendwie durch ein Formular klicken, von welches Bundesland, welche Thematik und so, und dann hast du hier x Fördertöpfe, such dir einen raus. Muss aber zeitgleich sagen, es ist so unübersichtlich, also auch für mich, die jetzt wirklich mit vielen Einrichtungen im Austausch ist und immer nachfragt, wie habt ihr es denn gemacht? Auch für mich, ich denke mir immer, es ist so viel, ich blicke überhaupt nicht durch, wann welcher Fördertopf tatsächlich passend ist und dieses Ganze.
Ah, da habe ich ein gutes Buch für dich.
Sehr gut.
Das ist das hier, das ist heißt nämlich Fördertöpfe für Vereine, selbstorganisierte Projekte und politische Initiativen vom Netzwerk Selbsthilfe. Das kommt einmal im Jahr raus. Und hat im Prinzip sämtliche Stiftungen und Fördertöpfe drin mit deren Profilen. Und da steht auch immer drin, wie die Anträge haben wollen, worauf da zu achten ist. Und ganz am Anfang von dem Buch ist eine mehrseitige Anleitung zum Anträge schreiben mit immer auch so Merkboxen drin. Kommt einmal im Jahr raus, kostet, glaube ich, ein 20. Cool. Schwarze Risse Verlag in Berlin, kann ich sehr empfehlen, ist großartig.
Mega, ich werde dir nochmal anschreiben, muss mir das wahrscheinlich nochmal nennen, mega gut. Ja, exakt dieses Thema, weil ich habe so viel, also ich habe eine Einrichtung, da war ich mit einem Kollegen, eben der Kommunikation als Schwerpunkt hat, wo ich ja schon gesagt habe, das ist somit das Thema, machen wir gerne zusammen, und da waren wir 3 Tage in einer Einrichtung und wir waren wirklich nicht günstig, weil wir haben beide den kompletten Tagessatz genommen, 3 Tage, und haben zwischen den Einrichtungen noch ein Einzelcoaching mit jeder einzelnen Person gemacht. Und wir haben auch gedacht, okay, wir nehmen jetzt den Satz, der einfach tatsächlich, also so wie unser Pricing ist.
Mit Fahrtgeld bist du ja da locker schon bei 8.000 Euro.
Also wir waren insgesamt eben noch mit Einzelcoaching und alles waren wir zwischen 9.000 und 10.000 Euro. Und die haben das komplett gefördert bekommen. Und das ist so, so cool, wenn man dann wirklich sagen muss, dann müssen nicht die Kitas sonst irgendwie auf irgendwas verzichten oder ähnliches, sondern die kriegen diese komplette Begleitung, kriegen die, und das wird komplett gefördert. Also es gibt diese Möglichkeiten, die müssen halt wirklich immer gefunden werden, und das ist dann von Kommune zu Kommune, es ist ja nicht nur Bundesland, sondern wirklich von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Und was ich auch tatsächlich einfach immer noch sehr viel habe, dass es viele Personen privat zahlen. Und das ist echt krass, weil also auch Programme, die zum Teil bis zu 800 Euro kosten, nee, sogar 1.000 Euro, gibt es Leute, die sagen, ich zahle das privat, manchmal sogar noch nicht mal, also ohne zu probieren, ob der Träger es übernimmt, weil sie sagen, boah, den Stress mit meinem Träger will ich mir gar nicht machen, ich will mich mit denen nicht auseinandersetzen und ewig diskutieren, warum das sinnvoll ist.
Da habe ich in der Stunde mehr Geld verdient, als ich da so ungefähr bekommen würde, ja.
Ja, und das machen tatsächlich immer noch viele, was mir einfach auch zeigt, die wollen wirklich.
Und die haben wahrscheinlich auch das nötige Kleingeld.
Genau, die können es, aber eben speziell, wenn es ganze Einrichtungen betrifft, dann muss es der Träger leisten. Und da, ja, manche Träger machen es auch, ich weiß nicht, die holen sich die Förderung dann wahrscheinlich später, das ist ja auch völlig, völlig fein. Die sagen dann, ja, wir sehen den Mehrwert, wir sehen, dass das gerade gebraucht wird. Also zahlen wir zum Beispiel diese 6 Monate Begleitung, die ich jetzt bei Einzelnen habe, wir zahlen das dann schon auch. Und das wird mittlerweile häufig durchgewunken. Also ich habe selten das Thema, dass es zu teuer ist.
Cool. Ja, super. Das ist gut. Gibt ja auch dann ein ganz gutes Gefühl, dass es irgendwo angekommen ist und auf einen fruchtbaren Boden fällt, dass die Leute da eine Relevanz hintersehen, eine Notwendigkeit und Betroffenheit, dass sie das auch dann sagen, ja, das ist, brauchen wir. Klar, fördern wir das, brauchen wir. Hast du da besondere Kooperationspartnerschaften mit Initiativen oder auch anderen Leuten, mit denen du zusammenarbeitest? Jetzt hast du deinen Kollegen gesagt, den Kommunikationsmenschen.
Genau, das Herrn Sasse ist das. Also im Endeffekt, also ich bin ja selbstständig und man könnte meinen selbst und ständig, und das ist halt zum Glück überhaupt nicht, weil ich habe echt dieses Gefühl, ich arbeite mit einem Team, und immer wenn es irgendeine Thematik gibt, wo ich denke, oh, das könnte in der Fortbildung aufploppen und das ist nicht so 100% mein Steckenpferd, dann weiß ich, wem ich da anschreiben kann und wo ich die Infos herhole. Und dann schiebt man sich mal Folien hin und her oder liest deren Bücher, und das ist wirklich so ein Gemeinschaftsprojekt, und das sind vor allen Dingen die Leute, mit denen ich zusammen die Kita-Revolution geschrieben habe. Das war damals ein Projekt vom Herder Verlag, da haben wir zu neun dran geschrieben, jeder so sein Kapitel. Und also mit denen bin ich sehr intensiv immer im Austausch und auch gemeinsame Projekte dann am Machen. Und wo ich unfassbar gerne in Kooperation bin, sind die Kita-Fachkräfteverbände. Ich natürlich speziell in Baden-Württemberg, die gibt's mittlerweile in fast jedem Bundesland. Auch mit Niedersachsen bin ich ab und an im Austausch. Und das ist halt cool, weil die werden gerade die Lobby der Kinder. Also, weil ich vorhin gesagt habe, es gibt eben noch keine, die sind gerade dabei, und da auch den Aufruf für alle Personen, die das jetzt irgendwie mitbekommen, die selbstpädagogische Fachkraft sind oder irgendjemanden oder kennen oder kennen könnten, das wirklich zu teilen. Die Verbände, die findet ihr ganz simpel im Internet, das ist dann meistens Kita-Fachkräfteverband und dann das Bundesland, und da kann man für ja ein ganz, ganz kleines Geld eintreten und einfach Mitglied werden. In Baden-Württemberg sind es 12 Euro im Jahr. Und
also als Vereinsstruktur organisiert, oder?
Genau, und die können jetzt einfach sagen, hey, wir sind 500, 600, 700 Mitglieder und wir fordern XY. Und die sind im ständigen Austausch mit der politischen Ebene. Und da kommt eben jetzt über diese, also wie gesagt, da die sind jetzt die Lobby, die fordern ganz konkret ein, die nehmen Stellung zu jeder politischen Entscheidung. Und das ist so schön, weil ich auch sage, das gebe ich gern aus der Hand, weil ich habe gar nicht den Nerv, mir jede politische Entscheidung gerade anzugucken, weil ich mich dann wahrscheinlich erstmal 3 Tage einschließen würde und denken würde, nee, was haben sie schon wieder getan? Und da weiß ich,
vorwärts und zurück und vorwärts und zurück, genau. Das ist schon ziemlich anstrengend, ja.
Ja, und da gibt's eben diesen Verein, der liest das, die nehmen direkt Stellung, das geht meistens am nächsten Morgen um 6 Uhr, ich weiß auch nicht, wie die das ehrenamtlich alles gedeichselt bekommen, und dann geht eine Stellungnahme raus. Und das ist halt eine andere Wirkung, wenn die irgendwann mal sagen können, hey, wir sind hier 20.000 pädagogische Fachkräfte, das ist unsere Meinung.
Jetzt mal, Leute.
Ja.
Ist ja ein beliebtes Mittel heutzutage, ne?
Ja.
Aber ist auch gut, ne, wenn man das dadurch erreicht, wenn es zeigt, dass es möglich ist, und es ist, wenn nichts anderes übrig bleibt, muss man das halt machen, so.
Mhm.
Ja. Ja, richtig geil. Schön, dass es so Organisationen immer mehr gibt.
Ja.
Ja. Macht auch die Dringlichkeit nochmal mehr deutlich. Und natürlich auch gibt es Hoffnung darauf, dass sich was verändert. Und natürlich auch freie Schulen gibt es ja auch immer mehr in Deutschland. Ich glaube, im Umkreis von, also allein in Freiburg haben wir, glaube ich, 4 oder 5. Gut, Freiburg ist natürlich auch ein besonderes Pflaster.
Ja.
Aber wenn man die Deutschlandkarte mal scannt, es gibt schon wirklich viele freie Schulen. Sollte man
es
sich auch
tut sich viel. Also das muss man wirklich sagen, neben allem dem, was echt schief läuft, es tut sich extrem viel. Und ich finde, es gibt genauso viele tolle Dinge, die gerade entstehen und wo Leute laut werden, für die Kinder aufstehen. Also das darf man hier an der Stelle schon auch nochmal hochheben.
Ja, wir sind hoffnungsvoll. Deswegen machen wir das alles auch. Was sind deine nächsten Ziele? Hast du irgendwas geplant? Was machst du als nächstes? Was hast du vor?
Es steht nochmal ein Fachtag an. Damit hat eigentlich alles gestartet letztes Jahr im April, weil bei mir der 101 Vision Fachtag, da ging es eben ganz konkret, wie schaffe ich da Veränderungen in meine Einrichtung zu bringen. Das ist für 2025 jetzt auch nochmal geplant. Das ist auf jeden Fall ein großes Projekt. Und ja, ansonsten ist es gerade wirklich diese intensive Begleitung von einzelnen Teams, die Bock haben. Also weil da merke ich halt einfach, was da für Tempo hintersteckt. Das ist das hätte ich selber nicht gedacht, wo wir da hinkommen werden, ob das einzelne Leitungen sind oder gesamte Teams. Aber das ist cool, wenn ich da Leute habe, die sagen, ich will, ich brauche nur das Wissen und die Tools, gib mir das endlich her, weil so schnell kann ich gar nicht Bücher lesen, wie ich es gerne hätte. Ja. Wenn ich denen zuarbeiten darf, das ist gerade so wirklich dieses, wo ich sage, ja, super, da geht mal ganz viel Zeit und Energie demnächst rein.
Nice, ja, das erfüllt auch, wenn die Arbeit, die man selber macht, wenn die dankbar angenommen wird und wertschätzend und die Leute danach lechzen, dass man da vorbeikommt und ihnen gibt, dann kann man ja nur sagen, gönn dir, mein Freund.
Ja, genau.
Ich habe noch ein paar schnelle Fragen vorbereitet. Die kannst du in einem Satz oder in einem Wort sogar beantworten. Zum Beispiel diese Frage hier, wie entspannst du dich nach einem intensiven Tag?
Mit meinen Hunden draußen.
Plural.
Ja, zwei.
Wie viel? Zwei Hunde hast du? Wie alt sind die? Wie heißen die? Was sind das für Rassen?
jetzt fragst du mich über meine Hunde. Das könntest du bereuen.
Weil wir dann noch eine Stunde quatschen. Oder?
Ungefähr. meine zwei Hündinnen. Das ist einmal meine Paula. Die habe ich nachdem ich Schule abgebrochen habe, ist sie bei mir eingezogen. Demnach ist sie jetzt auch 10 Jahre alt. Wir haben letzte Woche haben wir Hundegeburtstag gefeiert mit Family und Freunden, weil wir gedacht haben, 10 ist schon ein cooles Alter für einen Hund. Genau, das ist Pudelmischling, Pudel Border Collie, also schön und leider sehr intelligent. Ja. Witzig. Also ein Hund, der sehr diskussionsfreudig ist aufgrund ihrer Intelligenz. Und dann haben wir noch einen absoluten Sonnenscheinhund, die ist mit allem zufrieden, mit allem und jedem. Schäferhund-Mischling mit noch ganz viel anderem mit Sicherheit drinne. Unsere Hattie, die ist 4 Jahre. Die sollte eigentlich die mit mehr Power sein. Wenn ich mit den zwei draußen bin, ist es eigentlich immer andersrum. Der Pudel ist on fire und um mich rum und... Die junge Vierjährige, die bummelt da so rum durch die Welt.
Ja, das ist cool. Ich hatte auch 11 Jahre eine Hündin, Border Collie, Mischling, Dame. Das war auch ziemlich nice. Das war genau 3 Jahre, bevor Fjalla auf die Welt kam. War ein ziemlich gutes Training. Vorbereitung auf den Hund. Also als junger Mensch, ich bin mit 22 Papa geworden, dann 3 Jahre davor ein Hund. Ich musste ja erstmal lernen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Und wie man sich selber in dem Alter selbst zurücknimmt und das eigene Leben dann eher, also wo dann was anderes im Fokus steht. Und da war einen Hund vorher zu haben, ein wirklich hilfreicher Sukzessionsschritt.
Es gibt da erschreckend viele Parallelen, das muss ich schon auch zugeben, auch als Pädagogin.
Das darf man nicht zu laut sagen, ne? Weil die Leute kriegen das oft den falschen Hals. Ich sage das auch oft so, Liebe und Konsequenz, das sind irgendwie die zwei Sachen, die ich in der Hundeerziehung gelernt habe, die super wichtig sind, vor allem also bei der Border Collie Dame halt.
Und auch dieses Kompromisse und dieses ständig in Diskussion sein und manchmal echt über Umwege herauszufinden, welches Bedürfnis steckt da gerade dahinter. Also diese Parallelen, die gibt's einfach durchaus.
Ja, darf man nicht zu laut sagen. Ich habe das vielen Leuten erzählt, die sagen, du kannst doch kein Kind mit Mond vergleichen. Ich so, du hast mich nicht verstanden. Aber naja, wollen wir mal das Thema wechseln, bevor wir jetzt hier die Kommentarspalte sprengen. Online-Unterricht, Fluch oder Segen, ist natürlich eine schwierige Frage, weil sie komplexer ist als Ja oder Nein. Aber
ich würde trotzdem sagen, Segen.
Segen, ne?
Ja.
Besser ist es. Kann man ja nicht aufhalten.
Das und vor allen Dingen, es muss ja nicht nur online sein, aber die Möglichkeit zu haben, deutschlandweit oder über Grenzen hinaus in Austausch zu gehen und da Wissen zu vermitteln oder sich einfach auszutauschen, das finde ich, ist absolut genial.
Voll. Allein um Sprachen zu lernen, mit jemandem Videocall zu machen aus, keine Ahnung, Südfrankreich, um Französisch zu lernen. Allein das ist ja schon. Hast du Offline-Tage?
Ja, meine Inhouse-Schulung, da reise ich dann hin, wo auch immer ich gebraucht werde. Und da bin ich dann in den Einrichtungen und eben die Fachtage, wo ich zum Teil eingeladen bin oder wieder nächstes Jahr einer selbst in Planung ist.
Und da bist du Flugmodus unterwegs?
Du meinst tatsächlich dann mal alles online ausmachen? Ja, tatsächlich, da bin ich dann in einer komplett anderen Welt. Das ist auch immer, ja, das ist
gut.
Ja.
Bist du einer von wenigen aus dieser Podcast-Reihe, die sagen, sie haben Offline-Tage. Die meisten sagen, haben sie nicht. Ganz wenige sagen, wollen sie auch gar nicht. Mhm. Und die meisten sagen, oh, wäre eigentlich ganz gut, aber irgendwie muss ich. Habe ich das Gefühl, ich muss. Ich habe auch schon überlegt, wie ich mich, oder habe auch wenige Offline-Tage. Habe mich schon selber angefangen auszutricksen, dass ich mir so eine Zeitschaltuhr ans Internet, an den Router dran gebaut habe. Aber dann bin ich heimlich hingegangen und hab mich selbst bei meinem Selbstaustricksen ausgetrickst. Ja. Aber, ja. Hast du ein Lieblingsbuch aus deiner Kindheit?
Ah, das, was mir jetzt einfällt, ist Mio, mein Mio. Ich weiß gar nicht, ob man das noch empfehlen kann, weil ich glaube, das ist teilweise sehr strange.
Ist nicht mehr politisch korrekt, meinst du?
Ja, ich glaube, aber ich kann mich auch gar nicht, ich weiß nur, dass ich das als Kind, ich weiß nicht, ich habe das schon 2 oder 3 Mal gelesen, ich habe nicht gern gelesen, also ich habe das schon gut gefunden, aber ich glaube, also gar nicht unbedingt politisch, sondern auch eher so vom, ich glaube, das ist teilweise schon tough als Jugendliche, es gibt ja da schon Bücher, auch Märchen und so, wo ich denke, das ist eigentlich
der Strubbelpeter.
Ja. die eigentlich echt gruselig sind. Und Mio, mein Mio hatte auch so ein paar Stellen dabei, wo ich dachte, das ist krass. Aber ich habe tatsächlich mein Haustier danach benannt. Das war ein Buch, das muss ja auch irgendwo rumstehen.
Sagt mir irgendwas. Aber ich glaube, ich habe es nicht gelesen als Kinderbuch. Mhm. Irgendwas sagt mir das. Aber kannst du dich an deinen ersten Gedanken heute nach dem Aufwachen erinnern?
Oh. Wahrscheinlich, wie viel Uhr ist es? Ganz unspektakulär.
Willst du noch weiter nachdenken oder will ich die nächste Frage raushauen?
Ich glaube, das waren nur so Gedanken von wegen, was ist heute alles noch zu tun? Weil heute war so ein Tag mit nicht großen To-Dos, aber so vielen hintereinander getaktet. Ja, und dann geht bei mir meistens morgen direkt schon der Gedanke an.
Hast du ein bestimmtes Morgenritual, was du pflegst für dich, um dich täglich für zu motivieren oder so?
Ich habe eins, aber ich mache das dann doch nicht jeden Morgen.
Aber das Ritual ist dann daran zu denken, dass du es machen
quasi.
So ungefähr. Hey, so fängt's an.
Nee, ich habe tatsächlich ein Ritual, das mache ich auch total gerne. Also wenn ich richtig viel Zeit habe, dann bin ich auch so total der Mensch, ich nehme mir gerne morgens Zeit, also wirklich mit Yoga und Meditieren und mit allem drum und dran.
Ja, das ist ja dann schon Premium.
Genau, und das ist jetzt aktuell gerade so die Zeit, wo einfach der Arbeitsload doch so hoch ist, dass ich sage, ich verzichte halt doch darauf, um eine Stunde früher am Schreibtisch zu sitzen. Was ich aber nicht aus der Hand geben kann und will, ist die Hunderunde. Ja. Das merke ich immer, die übernehmen morgens immer ich. Und manchmal sage ich dann auch so zu meinem Mann, ach, kannst du jetzt schon mal machen. Und wenn er sie dann übernimmt, bin ich immer traurig, dass ich nicht mitgelaufen bin.
Also dann das fehlt was.
Genau, das ist so dieses Ankommen in den Tag und auch einfach mal zu spüren, ich kann das gar nicht leiden, wenn ich noch nicht mit den Hunden draußen war und mittags entscheiden muss, welche Jacke ich jetzt anziehe. Dann denke ich mir immer, ich kann es noch nicht entscheiden, weil ich war ja noch nicht draußen. Also das ist definitiv was mich auch total erdet und nochmal runterholt und da auch dann Handy immer, ich nehme es mit, zuliebe meiner Familie, die sagt, ich soll es mitnehmen, aber ich ignoriere es. Und was ich aber auch tatsächlich regelmäßig mache, ist einfach nochmal aufzuschreiben, was möchte ich heute Schönes machen? Also was sind so meine Ziele, aber im Kleinen? Also das sind gar nicht irgendwie die unfassbar Riesendinger und wofür ich extrem viel arbeiten müsste, auch manchmal, aber meistens ist es eher so, was kann ich mir heute auch einfach wieder Gutes tun, um schon heute so das Leben zu führen, was ich leben möchte. Ja, da habe ich mein kleines Büchlein auf dem Nachttisch liegen.
Hast du ein Lieblingswerkzeug in deiner Arbeit?
Karten, Bildkarten. Aha. Also egal, ob das jetzt so typisch Wertekarten sind, die dann mal ausliegen und wo man sagt, okay, welches resoniert gerade aus irgendwelchen Gründen mit dir und wir dann tiefer einsteigen, welche Werte stecken da wohl dahinter. Ich mag das aber auch bis hin zu, das mache ich dann gerne online, da habe ich ein Tool, wo ganz, ganz viele Bilder von Türen sind. Unterschiedliche Türen, Tore, Gartentore, also wirklich alles mit dabei. Und dann immer so die Frage, welche Tür wählst du heute? Das finde ich, ich liebe das, weil da kommt man auf so ganz andere Gespräche. Also ich glaube, niemand von uns, weil wir wählen ja dann eine Tür und begründen das dann. Und ich wüsste nicht, wie ich diese Worte auf das Warum anders aus einer Person herausbekommen könnte, als über diese Bildkarten.
Ah, ja. Das ist ja witzig. Hast du ein Wort, was für dich die Zukunft beschreibt?
Die Zukunft beschreibt. Mir geht jetzt gerade sowas durch den Kopf wie alles ist connected. Also deswegen nicht unbedingt ein Wort, aber so dieses Verbundenheit. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, uns diese mal wirklich einzugestehen, dass alles miteinander verbunden ist und demnach leben, dann wird sie richtig schön. Wenn wir das weiterhin ignorieren, dass alles miteinander verbunden ist, ja, nee, wir ignorieren das nicht weiterhin. Ich bin sehr optimistisch. Die Zukunft wird pink.
liest du gerade irgendwas?
Ja, tatsächlich aktuell fast nur Fachbücher. Nein, ich lese auch von Raoul Krauthausen, Dachdecker wollte ich eh nie werden.
Aha, ah ja.
Aber ich bin so ein Parallelleser, deswegen ist das immer, ich brauche sehr lange für einzelne Bücher, weil ich dann meistens 3, 4, 5 auf einmal lese und auch nicht so häufig.
Aber ist bei Fachbüchern auch nicht so dramatisch.
Ja.
Wenn du jetzt 5 Romane gleichzeitig lesen würdest,
dann wäre strange.
Da würde ich nochmal nachhaken bei der Frage, aber bei Fachbüchern wundert es mich nicht. Ja, markierst du dir dann auch Sachen? Bist du so mit Eselsohren markieren, Post-its rein, was raus?
In Fachbüchern ja. Brauche ich auch immer, weil ich bin der typische Mensch. Ich denke immer, oh, das hast du doch mal gelesen. Das war richtig, richtig gut und möchte das zitieren oder nochmal verinnerlichen. Und ich würde es niemals wiederfinden, wenn ich mit meinen Post-its.
Hast du denn so ein Fachbuch für Pädagogik oder Bildung, was du jedem und jeder mal, also empfehlen würdest, dass jeder und jede mal gelesen haben sollte?
Fachbücher, aber Moment.
Ganz klar, hau raus.
Ich habe sie auch tatsächlich alle schon eingepackt, weil ich am Mittwoch in die Heimat fahre und da an meinem nächsten Buch arbeite und natürlich die ganzen Bücher meiner Kollegen und Kolleginnen mir wieder suche. Also das vielleicht mal als erstes, sich seiner Selbstbewusstsein. Das ist von Anja Kanzler und Lea Wedewart. Und das ist zwar für Fachkräfte, aber das könnte an sich jede Person lesen. Da gibt's auch ein Workbook dazu. Also einfach wirklich dieses Reflektieren. Also da ist natürlich viel auf Kinder bezogen und Kindergruppen und auch solche Übungen wie liste mal alle Namen deiner Kindergruppe auf, welcher steht ganz oben, welcher steht ganz unten, welcher hast du vielleicht vergessen und wieso, ohne dass das schlecht oder gut ist, sondern einfach mal um zu überlegen, wieso. Und also das liebe ich einfach, dieses wirklich seinen eigenen Rucksack nochmal aufräumen. Und welches ich einfach aktuell gerade so liebe, also es gibt echt viele, aber das finde ich einfach aktuell mega, Schätze finden statt Fehler suchen von Anja Kanzler. Also von Anja lese ich sehr viel. Das ist einfach...
Von dir?
Ja, und wir haben uns aber noch nie live gesehen. Das ist so schlimm, aber wir sind online immer wieder im Austausch. Haben es aber offline noch nie geschafft. Aber das ist eins von diesen Büchern, wo ich jetzt einfach auch bei Fachkräften gehört habe, da ist der Groschen gefallen. Also dann hat plötzlich, das war dieses fehlende Puzzleteil, nachdem sich endlich alles gefügt hat.
Ja,
und
das sind magische Bücher dann. Ja.
Ja, und deswegen, also das liebe ich sehr und kann ich nur empfehlen. Und auch gerade Eltern. Also das ist nicht nur für Fachkräfte, sondern auch für Eltern, den Blick darauf zu legen.
Was würdest du sagen, ist der größte Mythos über moderne Pädagogik?
Dass sie zu weich sei.
Ah, das ist gut, ja.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Kinder nicht verwöhnen können mit etwas, was sie brauchen. Also nur weil ich einen Mensch jeden Tag 3 Mahlzeiten gebe oder auch 5, wenn es der Biorhythmus verlangt, verwöhne ich ihn nicht. Das würde auch kein Mensch behaupten. Aber wenn ich einem Kind zu viel Körperkontakt gebe, hören wir das ja doch immer wieder. Wir verwöhnen und wo ich denke, nein, zu weich kann, ist Pädagogik in dem Moment nicht.
Hast du ein persönliches Vorbild in Sachen Bildung und Pädagogik? Also eine Initiative oder tatsächlich ein Mensch?
Pippi Langstrumpf gilt das als Initiative. Ja. Also diese Lebensweise, dieses habe ich noch nie gemacht, also bin ich völlig sicher, dass es funktioniert. Das ist durchaus mein Vorbild.
Ja, voll. Mega. Finde ich sehr gut. Auch mein Vorbild damals. Wie bleibst du trotz schwieriger Themen trotzdem optimistisch?
Viele sagen immer zu mir, ich habe super viel Energie und wie ich das alles unter einen Hut kriege. Und es ist dieselbe Antwort, indem ich mir unfassbar viel Zeit für mich selber nehme. Und wirklich auch Gedanken fliegen lasse und einfach mal nichts tue oder einfach nur koche, ohne dass irgendwas nebenher läuft oder, ja, weiß nicht, so diese Sachen. Einfach sein und dann komme ich ganz schnell wieder an den Punkt, wo ich denke, ach, eigentlich ist es doch echt schön hier.
Da haben wir es wieder. Selfcare ist die absolute Basis. Wenn es einem selber gut geht, dann kann man auch Gutes schaffen. Und dann ist man auch effektiv und effizient. Ja. Man kann auch in einer viel kürzeren Zeit ein viel qualitativ hochwertigeres Ergebnis liefern, als wenn man weit außerhalb der Mitte des eigenen Selbst ist. Ja, gebe ich dir voll recht. Was hörst du für Musik?
Meistens Deutschpop. Und viel Musik, die sonst keiner mag.
Was ist ein Lied, was du gerne immer wieder hören würdest oder könntest oder kannst?
Zukunft Pink, ich habe es vorhin schon gesagt, Peter Fox, das ist auch so ein schöner Groove dieses Jahr. Viele malen die Zukunft schwarz, aber ich sehe sie pink. Ich mag den Gedanken. Ja. Aber fast so, es gibt auf Spotify auch diese Deutschpop Playlist, die höre ich meistens rauf. Oh, Bum Bum Eis, auch sowas. Danach ist die Laune tipptopp.
Das ist auf jeden Fall, da werden Kindheitserinnerungen wach. Diesen ekligen Farbstoff und dem Kaugummi da im Stiel. So heiß drauf, aber wenn ich das heute sehe, ich könnte kotzen, ey. Es ist sehr gruselig. Aber es war geil damals.
Ja, ich glaube, wir fanden es eigentlich schon damals schon auch ein bisschen eklig, aber irgendwie.
Das hat angezogen.
Die Farbe hat gesiegt.
Ja. Boah, nee, okay, schnell Themawechsel. Was ist deine Lieblingsjahreszeit?
Herbst.
Aha, schön. Das mag ich auch am liebsten. Wieso?
Für mich ist Herbst die perfekte, oder die Zeit, die einfach zeigt, ja, der Zeit der Veränderung. Sodass die einfach zeigt, wie schön Veränderung sein kann. Ich liebe auch den Frühling. Da haben wir es ja so ein bisschen ins andere gekippt, aber der Herbst mit, wenn die Sonne dann so tief steht und die Vögel auch wieder ziehen, das hat so ein bisschen was von Demut in sich kehren, das mag ich unfassbar gern.
Ja, es hat auch was Romantisches bis Schwarzromantisches irgendwie, weil der Frühling ist so ganz klar positiv in diese Richtung geneigt und der Herbst ist dann, hat was Tragisches, aber gerade deshalb auch wieder was Schönes, weil man ja auch weiß, es kommt wieder ein Frühling. Es gehört dazu. Es ist aber, ja, ich weiß genau, was du meinst. Hast du noch andere Hobbys?
Tanzen. Tanzen ist so mein Hobby. Tatsächlich leider aktuell nicht aktiv in irgendeinem Verein oder irgendeinem Unterricht oder sowas. Aber das passiert immer wieder, wenn ich dann Haushalt schmeißen bin. Und irgendeine Playlist drin habe und dann kann es auch mal sein, dass der Haushalt liegen gelassen wird und 20 Minuten nur durch die Bude gehüpft. Das ist schon so definitiv meins. Und allgemein sportliche Aktivitäten, also jetzt nicht so super krasse Sachen, würde ich gar nicht von mir behaupten, aber so immer mal was Neues ausprobieren mit Freunden, paddeln, das haben wir letztens zum ersten Mal ausprobiert. Solche Sachen habe ich unfassbar viel Spaß dran. Auch wenn ich meistens sehr versage, zur Belustigung aller, aber mir macht's Spaß.
Ja, um Spaß, ja.
Genau.
Voll, das ist mir auch, sage ich auch immer wieder, ist mir so oft aufgefallen, also ich spiele selber, mache ich gerne Musik, ich bin nicht wirklich gut, aber ich mach's schon lange und es macht mir richtig Spaß und wenn ich mit anderen Leuten irgendwie spreche und dann kommt man auf Musik und dann spielst du ein Instrument und sagst, nö. Also ich sag das mittlerweile nicht mehr, ich sag ja, Aber andere, die auch doch immer mal eine Gitarre in der Hand haben, sagen trotzdem, nee, ich spiele kein Instrument. Obwohl sie ja, eigentlich spielen, ne? Und da ist schon diese Wertung im Spielen. Das Wort Spielen, es sollte so wertfrei sein, weil es ist ja eigentlich nur eine Beschäftigung. Mhm. Also, wie du dich selber mit irgendwas beschäftigst. Da ist überhaupt keine, darf gar keine Wertung drin sein. Aber wir haben das so eingeprägt, es muss auch gut sein, damit ich das von mir selber behaupten kann.
Ja, das stimmt.
Und das ist dann total paradox, weil selbst wenn ich kann vielleicht 3-4 Lieder spielen, würde von mir selber sagen, ich kann gar keine Gitarre spielen, obwohl ich es kann, weil jemand, der überhaupt noch nie ein Instrument in der Hand hat oder eine Gitarre gesehen hat, dem könnte ich mega die Welt öffnen, so, dem könnte ich richtig was beibringen. Aber ich stell mein Licht unter den Scheffel und sag, nee, kann ich nicht. Das finde ich schade. Das haben wir so oft so viel. Aber deswegen machen wir ja auch unsere Arbeit, um das abzubauen.
Ja.
Wenn du mit einem Fingerschnips von jetzt auf gleich was auf der Welt ändern könntest, eine Sache von jetzt auf gleich, was wäre das?
Ich habe letztens in deinem Podcast nochmal reingehört und habe die Frage schon gehört und wollte mir was überlegen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Weil das ist tatsächlich eine Frage, die ich so oft selber stelle. Also auch gerade das mit diesem Fingerschnips, dieses Wort. Ja. Und bisher habe ich immer gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Politik die Laien locker macht, dass die Fachkräfte vor Ort ihre Arbeit gut machen können. Jetzt ist das in Baden-Württemberg aber passiert mit dem Erprobungsparagrafen. Da gab es eine Gesetzesänderung im Dezember und da ist gerade genau das passiert, was jetzt einen Riesenaufschrei ergeben hat und mit ganz, ganz viel Risiko gesehen wird. Und ich sehe es als unfassbar große Chance und bin mir auch sicher, das wird in den nächsten Monaten, Jahren ganz viel bewirken. Von dem her würde ich sagen, da vertraue ich jetzt einfach mal drauf, dass es schon überall kommt und würde meinen Fingerschnips gern für was anderes nutzen. Und ich glaube, ich habe das vorhin schon angesprochen, so dieses Thema von Verbundenheit. Also ob das jetzt Fachkräfte, Familien sind, ob das Kinder und Erwachsene sind, ob das die freie Wirtschaft und die Bildungswelt, ist gar völlig egal, was und wer und wo auf dieser Welt, aber dieses wieder mehr in die Verbundenheit kommen. Auch Thema Natur, unser Planet, wie Tierwelt, wie diese ganzen Sachen, dass wir zum einen sehen, dass alles miteinander verbunden ist und auch wieder diese Verbundenheit spüren. Das würde ich gerne, das wäre schön, wenn man das mit so einem Fingerschnips in alle Menschen reinbringen könnte, weil ich glaube, alle anderen Parteien, also Tiere, Planet und Co., die brauchen es nicht, die haben das schon. Aber wenn wir das in alle Menschen so reinkriegen könnten, das wäre schön.
Ja. Ja, wir sind halt so kognitive Wesen, ne, mit so einem richtig fetten, leistungsfähigen Gehirn, was sich selbst so hart bewusst ist, dass es halt ein krasses Ego entwickelt. Das ist ja der Unterschied zwischen uns und den Tieren. Wir lügen. Wir können richtig gut lügen. Das kann kein Tier. Also gut, die können sich mal verduppen oder so beduppen, aber die Ausmaße, die unsere Lügen annehmen und unsere Geschichten, die wir bauen, wo wir uns nicht bewusst sind, welche Konsequenzen das hat und wir machen es trotzdem. Mhm. Und ja, Verbundenheit wäre schön. Mhm. Und jetzt darfst du dir zum Abschluss darfst du dir noch was wünschen? Was ganz gerne ganz Persönliches. Vielleicht brauchst du irgendwas, eine Fähigkeit, eine Ressource, eine Information, eine Idee. Alle, die jetzt noch zuschauen oder das später anschauen oder anhören, sind herzlich dazu eingeladen, Lauras Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Und ihr dürft euch dann gerne bei Laura melden, wenn ihr diesen Wunsch in Erfüllung gehen lassen könnt.
Oh. Es ist noch nie eine Fee bei mir vorbeigekommen und hat gesagt, du hast einen Wunsch frei.
Ja, ich erfülle den ja auch nicht. Wir gucken einfach mal, was das Universum so drauf hat. Obwohl, wenn ich den erfüllen kann, dann werde ich es natürlich auch tun.
Was wünsche ich mir? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein blöder Wunsch ist. Aber ich glaube, ich würde mir wünschen... Nee, ich wünsche mir, dass Fachkräfte, die am Struggeln sind und überlegen, ob sie den sozialen Bereich verlassen, wofür es viele Gründe gibt, dass die sich davor bei mir melden und mir eine Chance geben, ob es nicht doch noch einen anderen Weg gibt.
Boah, das ist fantastisch. Das ist richtig fantastisch. Boah, das ist ein richtig, richtig, richtig guter Wunsch, Laura.
Tada, mich
auch. Ich wünsch dir, dass der in Erfüllung geht.
Ja, das wäre schön. Wenn da eine auf mich zukommt und das darf ganz plump sein mit, du hast im Podcast gesagt oder du hast im Live gesagt, so, mach mal.
Na klar, auf jeden Fall so auf Laura zukommen.
Ja, das wenn da eine Person mitkommt, dann das wäre schon großartig.
Ja. Ja, fantastisch. Hey, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und damit sind wir am Ende von unserem schönen Gespräch. Ich danke dir, Laura. Laura Henriette Krimm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über deine Visionen und Projekte zu sprechen. Und ich finde dein Engagement und deine Leidenschaft, die Bildungswelt zu verbessern, super inspirierend und ansteckend. Und ich finde, wir haben heute richtig viel über die Bedeutung von einer bedürfnisorientierten Pädagogik gelernt und wie wichtig das ist, dass Bildungseinrichtungen zu Orten des Glücks und der Zufriedenheit für Kinder, Eltern und Fachkräfte werden und dass wir die dazu machen. Und Laura hat uns gezeigt, wie man mit Visionen und Entschlossenheit positive Veränderungen herbeiführen kann, ohne auf politische Reformen warten zu müssen, die dann aber dadurch mitzugestalten. Und ich glaube fest daran, dass jeder und jede von uns, ob direkt betroffen oder nicht, eine Rolle in dieser Bildungsevolution spielen kann. Also nehmt Lauras Einladung sehr, sehr gerne an. Meldet euch bei ihr und ansonsten steht auf und geht los. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Bildungseinrichtungen zu Leuchttürmen der Gesellschaft werden. Und ja, ich danke euch allen, die ihr dabei wart. Hier auch nochmal Laura, nehmt die Inspiration aus dem Gespräch sehr gerne mit in euren Alltag und werdet Teil der Veränderung.
Laura. Danke dir für die echt schönen Fragen.
Sehr, sehr gerne. Schönen Feierabend dir jetzt.
Ja, danke schön, das wünsche ich dir auch.
Wir sehen uns nächsten Montag um 20.08 Uhr wieder und dann mit Silke von der Grünen Nahen Stiftung Leben und Umwelt. Das ist die Niedersächsische Landesstiftung der Heinrich-Böll-Stiftung. Und da schauen wir mal, was die so machen und was die so wissen. Erinnert euch, jeder von uns und jede kann Teil der Lösung sein oder bleiben oder auch werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.